im Grundgesetz. Erklärt der Artikel 4 Absatz 1, dass die Freiheit des Glaubens und des religiösen Bekenntnisses unverletzlich sind. Und der zweite Absatz ergänzt noch, dass die ungestörte Religionsausübung gewährleistet wird. Das ist das deutsche Grundgesetz, die Verfassung. Ich muss mal eben hier was drunter liegen, das. Freiheit des Glaubens, des religiösen Bekenntnisses. Welcher Religion eigentlich? Welcher Religion? Verfassung sagt, jeder Religion. Erst einmal wird keine von diesem Artikel der Verfassung ausgeschlossen. Und doch weiß man, werden immer wieder Glaubensgemeinschaften hierzulande verboten. Die heißen dann nicht Religion, sondern die heißen dann Sekte und ihr Glaube wird dann Aberglaube genannt. Zum Beispiel steht gegenwärtig der Islam unter dem Verdacht, irgendwie nicht so recht hier in diese Landschaft zu passen. Ein Verdacht, der politisch auch noch untermauert wird. Nicht zuletzt untermauert wird durch die bekannten Islamkonferenzen. Weil diese Islamkonferenzen stehen ja für nichts anderes, als da setzt sich die hiesige Politik zusammen mit Vertretern der Religion und noch ein paar anderen Gruppierungen, um die Frage zu klären, ob man mit denen überhaupt zusammenarbeiten kann, ob die überhaupt eine Berechtigung hier haben, ob man hier überhaupt Religionsunterricht in Islam erteilen kann. Verweis darauf, das ist nicht selbstverständlich. Also die fallen nicht selbstverständlich unter den Artikel 4 des Grundgesetzes. Das sind alles Fragen, die werden zum Beispiel mit den christlichen Religionen oder mit dem Judentum nicht verhandelt. Das ist selbstverständlich. Da gibt es den Religionsunterricht, die sind als Religionen anerkannt, die dürfen hier als Religionen auftreten und so weiter und so fort. Die Frage also, steht dies nicht im Widerspruch zum Artikel 4 Absatz 1, dass jedermann die ungestörte Religionsausübung gewährleistet wird, wenn immer wieder einzelne Religionsgruppen, in dem Fall sogar der Islam, unter dem Verdacht steht, seine Religionsausübung müsste geprüft werden und es ist noch gar nicht offen, ist noch gar nicht gesichert, ob sie nicht unter Umständen verboten werden soll. Das ist kein Widerspruch zur Verfassung. Denn es ist nun mal die politische Gewalt hierzulande, die die Religionsausübung erlaubt. Es ist der Staat, der sagt, ich als höchste Gewalt hierzulande erlaube Religionen die freie Religionsausübung. Und wenn der Staat das erlaubt, das gilt übrigens für alle anderen Erlaubnisse, die er erteilt, gleichermaßen, dann ist das nicht zu verstehen als ein Dienst an den Gläubigen, ein Dienst an den Kirchen, sondern man muss dahinter ein politisches Interesse stehen, ein Interesse der herrschenden Macht an der hierzulande stattfindenden Religionsausübung jener Religionen, die den Artikel 4 Absatz 1 und 2 verdienen. Welches Interesse ist das? Dem will ich nachgehen. Aber vorher noch, es ist offenkundig, dass der Artikel 4.1 diese freie Religionsausübung auch unter Bedingungen setzt. Diese Bedingungen sind im Artikel 4.1 selbst zu entnehmen, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Die erste Bedingung ist nämlich der Plural der Religionsausübung selbst. Nur wenn Religionen von ihrem exklusiven Absolutheitsanspruch, von ihrem Monopolanspruch abgehen, wenn sie andere als konkurrierende Religionen akzeptieren und nicht bekämpfen, dann werden sie hier erlaubt. Das ist übrigens für Glaubensleute, für Glaubensschafe und ihre Kirchen, ist das schon eine harte Sache. Zum Beispiel wird das sogar durch die christlichen Religionen belegt. Die Ökumene, was ist die Ökumene? Die Ökumene ist ein jahrzehntelanger Streit zwischen den beiden christlichen Religionen, inwieweit sie sich vertragen können, inwieweit sie sich nicht vertragen können. Das verweist also darauf, beide haben irgendwie eine Sorte Absolutheitsanspruch, die einer auch noch verkörpert im Papst, muss ich sagen, so ohne weiteres passen wir nicht zusammen. Der Staat hat gesagt, ihr habt zusammenzuarbeiten, ihr habt euch wechselseitig zu akzeptieren, hier gilt Religionsausübung als eine Form des Pluralismus. Stört Religionen immer. Das ist die erste Bedingung. Nur unter der Bedingung, dass ihr euren Absolutheitsanspruch aufgebt, habt ihr überhaupt eine Existenzberechtigung. Die zweite Bedingung besteht darin, es ist auch unschwer zu ermitteln, dass dem Erlauber der Religionsfreiheit, dem Staat, mit seinen Geboten, mit seiner rechtsstaatlichen Konstitution, dass man dem als Religion nicht ins Geschäft pfuscht. Der staatliche Erlauber erklärt nämlich mit dem Artikel 4.1 und 4.2, dass er die Religionsfreiheit in einzelnen Kirchen nur insoweit gewährleistet, als sie sich in Sachen Weltanschauung, als sie sich in Sachen theologischer Weltanschauung, als sie sich in Sachen Kampf um die Köpfe der Leute nicht als Macht gegen den Staat aufstellen. Das ist in dem Artikel 4.1 einfach dadurch gegeben, dass der Staat sagt, ich erlaube euch was. Ich habe die Macht, ich kann euch auch was verbieten. Die müssen also damit einverstanden sein, die Kirchen, dass sie nicht als eigenständige Macht auftreten, sondern dass sie die Religionsausübung ihren Gemeindemitgliedern als eine Privatsache anempfehlen. Das ist die zweite ganz wesentliche Bedingung. Erste, Pluralismus der Religionsausübung. Zweitens, Religionsausübung als Privatsache darf nicht als ideologische Macht in dieser Gesellschaft gegen den Staat auftreten. Und es ist auch klar, das ist noch eine Fußnote dazu, dass diese beiden Bedingungen natürlich nicht an den einzelnen Gläubigen gerichtet sind. Die einzelnen Gläubigen sind kein Adressat, sie stellen keine potenzielle Gegenmacht dar, die der Staat unter Kontrolle halten muss, sondern an deren Zusammenfassung, an die Zusammenfassung aller Gläubigen als Gemeinde, als institutionalisierte Kirche, die als solche dann eben schon ein bisschen was darstellt. Also nur unter diesen zwei Bedingungen ist freie Religionsausübung staatlich erlaubt, sonst eben nicht. Und wenn die freie Religionsausübung wie erlaubt verläuft, dann scheint sie durchaus von staatlichem Nutzen zu sein. Islam wird da offenbar anders eingeschätzt. Islam wird offenbar eingeschätzt, dass dessen Art und Weise des Auftretens unter Umständen hier nicht von Nutzen ist. Darüber sage ich später noch ein bisschen mehr. So, mit dieser Erklärung der Religion hierzulande als einer pluralistischen Sache und einer Privatsache ist Religion von vornherein als staatliche Affäre bestimmt. Der Staat sagt, ich muss drauf aufpassen. Ich kann nicht einfach sagen, macht mal, dann bräuchte ich den ganzen Artikel 4.1 und 4.2 nicht. Sondern mit seiner Erlaubnis sagt er, ich muss auf die aufpassen. Es ist eine Staatsaffäre. Und die Art und Weise, wie er mit dem Islam verfährt, beweist das nochmal. So, dieser Vorspann, Religion ist Staatsaffäre hierzulande, entnimmt man der Verfassung und den beiden Bedingungen, die ich aus der Verfassung jetzt rausgeleiert habe, führt mich zu der zentralen Frage, die ich angehen möchte. Die zentrale Frage heißt, wie kann das eigentlich sein, dass diese Sorte, ich sag's mal im Klartext, geistiger Spinnerei zur Staatsaffäre wird? Wie kann dieser Hokuspokus, der da veranstaltet wird, eigentlich zu einer Staatsaffäre werden? Warum sagt der Staat nicht, ach, die sollen sie doch rumspinnen, ist mir doch egal. Scheint nicht der Fall zu sein.
Ist doch geschichtlich gewachsen.
Ja, das ist noch nicht der Witz an der ganzen Sache. Aber das will ich ja aufklären in der ganzen Geschichte. Ich will mich damit jetzt noch ein bisschen näher befassen. Mein erster Schritt ist, was ist eigentlich das, dieser Glaube, um den es da geht? Wenn man so anfängt und sich fragt, was drückt man eigentlich aus, wenn man sagt, ich glaube. Ich glaube. Ich glaube, morgen wird das Wetter schlecht. Was drückt man damit aus? Dann sagt man, ich bin mir nicht sicher, ob das Wetter morgen gut oder schlecht wird. Ich habe das noch nicht geprüft, ich bin kein Meteorologe, mir fehlen die Mittel, diese Prophezeiung oder diese Aussage auf ihren Wahrheitsgehalt zu untersuchen. So geht's immer zu, wenn man einen Satz anfängt, so wir unter uns hier, als ich glaube. Das ist eine Aussage, die von sich selbst sagt, ich bin mir unsicher, ob es stimmt. Geradezu umgekehrt, wenn das Glauben als Substantiv, als der Glaube daherkommt. Die Gläubigen haben sich da ein Gedankengebäude zusammengezimmert oder glauben an ein zusammengezimmertes Gedankengebäude, von dem sie nicht ablassen, dem sie sich sogar selbst unterwerfen, und das es in Gestalt der Kirche zu erheblicher Macht gebracht hat. Was eigentlich vom Wort her Glauben, der Inbegriff von gedanklicher Unsicherheit ist, tritt in Gestalt der Religion als das glatte Gegenteil auf. Mit allen fanatischen Übergängen, die man von der Religion kennt, die man von den Kirchen kennt, die sich gewaschen haben. Man denke da an Wallfahrten, man denke an den Zirkus mit Papstbesuchen, man denke an das, was in einigen südeuropäischen Ländern Ostern veranstaltet wird und so weiter. Glaube ist hier das glatte Gegenteil von Ungewissheit. Glaube taucht hier als absolute Gewissheit auf. Und da wird mal ebenso kurz innerhalb dieser Abteilung der Religion Glaube mit Wissen verwechselt. Und da wird dann aus Erkenntnis schlicht das Bekenntnis. Und nur deswegen, weil den Gläubigen ihr Glaubensinhalt mit absoluter Gewissheit gilt. Das ist eine Beschlussgeschichte und keine Sache der theoretischen Prüfung. Eine reine Beschlussgeschichte. Und schon wird aus Glauben, aus Nichtwissen, die absolute Form der Gewissheit, über die es jetzt noch einiges zu sagen gibt. Ich nehme mir mal kurz den christlichen Glauben in einigen Abteilungen mal vor und nehme ihn mal ernst, vielleicht sogar ein bisschen ernster, als die meisten Christen das selber tun. Was haben sie sich da zurechtgesponnen? Vater unser. Vater unser. Jetzt hat der Mensch schon zwei Väter. Einen leiblichen Vater und einen erfundenen Vater. Welcher gilt jetzt mehr? Welcher gilt mehr? Komisch. Merkwürdigerweise gilt der Erfundene mehr. Wer spricht denn auch schon seinen leiblichen Vater heilig und sagt voller Inbrunst zu ihm, dein Wille geschehe? Wer macht das gegenüber seinem leiblichen Vater? Ich kenne da kaum einen. Egal was der will, sein Wille geschehe, sagen sie zu dem erfundenen Kerl da. Sie sagen nicht, naja, wenn ich mich schon auf diese Konstruktion einlasse, dann muss ich ja auch irgendwie wissen, was der nun will, dieser Mensch da oben mit dem Bart. Muss ich mal prüfen, ob es mir passt? Nein, sein Wille geschehe unabhängig davon, was der Willensinhalt ist. Eine absolute Form der Unterwerfung unter einen Willen, dessen Inhalt man überhaupt nicht kennt. Dein Wille geschehe, nicht nur im Himmel. Naja, da könnte man noch sagen, okay, geht mich nichts an, das ist ja sowieso da oben und dann bin ich weit weg, sondern auch auf Erden. Sondern auch auf Erden. Und dann wird's ungemütlich. Da deuten doch glatt die gläubigen Christen alle ihre guten und schlechten Erfahrungen ihres Erdenlebens, also alles, was sie hierzulande erlebt haben, welche Erfahrungen sie hier gemacht haben, die deuten sie als Gottes Wille, als das Werk des von ihnen selbst erfundenen allerhöchsten Richters. Das muss man sich mal vorstellen. Da setzen Gläubige eine Erfindung in die Welt und unterwerfen sich dann dieser ihrer Erfindung. Das geht denn so. Krank bist du, Gottes Wille. In der Schule versetzt, nicht versetzt. In der Logik des Christen, da hat es mal ernst genommen, Gottes Wille. Ehe kaputt, Gottes Wille. Krieg, Gottes Wille. Und so weiter und so fort. Alles, was hierzulande passiert im Himmel und auf Erden, ist hiermit als Gottes Wille bestimmt. Klar, fällt vielleicht dem einen oder anderen von euch ein, melden sich bei Christen auch hin und wieder Zweifel. Aber aufpassen, die Zweifel, die sich bei Christen melden, bei richtigen Christen melden, gelten nicht der Gewissheit ihrer eigenen Erfindung von dem Allerhöchsten, dem Allmächtigen, sondern diese Zweifel sind Zweifel daran, ob das, was hierzulande auf Erden von Menschen gemacht wird, tatsächlich Gottes Wille ist oder ob das nicht Menschenwerk ist, die Gottes Wille irgendwie in seinen Plan gefuscht hat. Das ist der Gegenstand des Zweifels. Der Zweifel von Christen bleibt also innerhalb ihrer eigenen Erfindung. Ist das wirklich Gottes Wille oder haben wir Gottes Wille verfälscht mit unseren Taten? Der Zweifel bleibt also in der Erfindung selbst und ist kein Zweifel an der Erfindung, um Gottes Willen. Da müssten Sie ja sich von Ihrem ganzen Zeug verabschieden. Nächster Punkt des Glaubens. Alle Misserfolge, alle Krankheiten, alle Beschädigungen, die man hierzulande erfährt, werden als Strafe gedeutet. Was habe ich falsch gemacht, dass ich so vom Allmächtigen bestraft werde? Mit Nichtversetzung, mit Entlassung, mit Krankheit und so weiter. Auf jeden Fall lebt diese Vorstellung, alles ist Strafe von dem Herrgott, von dem Bedürfnis, sein Leben, und es ist jetzt wichtig, sein Leben irgendwie in Übereinstimmung mit einer allerhöchsten Macht zu denken. Da wird die allerhöchste Macht nicht in Frage gestellt, sondern wird gesagt, wenn der das macht und ich das davon habe, diese schlechte Erfahrung, was habe ich falsch gemacht? Der Mensch sagt also angesichts seiner Erfahrungen in der irdischen Welt, in diesem Kapitalismus, nicht, was sind meine Interessen? Was will ich? Wie will ich mein Leben gestalten? Wie setze ich meine Interessen durch? Wer behindert mich daran? Wen muss ich also bekämpfen? Sondern er sagt, mein Leben hat gottgefällig zu sein. Ich will gottgefällig. Gottgefälligkeit ist da das Lebensprinzip. Und das ist die allerhöchste Sittlichkeit des Christenmenschen, gottgefällig. Nichts anderes will ich tun, als was mich in Übereinstimmung mit dieser meiner Erfindung des Allerhöchsten, dessen Wille gilt, bringt. Diese Übereinstimmung, beziehungsweise der darin steckende Unterwerfungsgedanke unter all das, was im irdischen Leben mit ihm angestellt wird, erhält eine fürchterliche Selbstrelativierung des Menschen. Kennt jedermann. Was bin ich denn bloß im Angesicht Gottes? Was bin ich denn bloß im Angesicht dieses Allmächtigen? Nur ein kleiner Mensch, nur ein Menschlein. Und dieses nur Mensch des Christentums legt ja an den Menschen den Maßstab des ewig Lebenden, des ewig existierenden Allmächtigen an. Das heißt, mit dieser Kategorie ich kleiner nur Mensch legt sich der Christ seine eigene Sterblichkeit durch diesen Vergleich mit dem ewig existierenden Allmächtigen zur Last. Kleiner Mensch, nur kurze Verweildauer auf Erden, Stäubchen kennt man. Deswegen ist es ganz klar, dass ich keine Ansprüche stellen kann in dieser Welt. Dass ich deswegen demütig und bescheiden daher zu trotten habe. Er hält von daher alles individuelle Streben, dieses sich stellen auf den Standpunkt seines Interesses, für letztlich vergebliches Streben. Und so schickt man sich dann auf diese Art und Weise als Christenmensch, wenn man das ernst nimmt, in höchst irdisch organisierte Ohnmacht und höchst irdisch veranstaltete Beschädigungen von Interessen, höchst irdisch, das heißt durch Politik, Sozialstaat, Kapital beschädigte Interessen. Und dies ohne einen einzigen Gedanken an die Kräfte zu verschwenden, die das irdische Leben wenig erfreulich für die Mehrheit hierzulande organisieren. Der Gläubige ist mit all dem, was ihm passiert, sofort gleich fertig. Er hat das Konzept, wo alles reinpasst. Das ist neben dieser Selbstrelativierung nur kleiner Mensch zugleich auch irgendwie das glatte Gegenteil, nämlich eine Sorte von Selbstsicherheit. Ich bin hier aufgehoben. Da kann mir eigentlich nichts passieren. Da oben ist der Allmächtige, der wacht über mich. Und alles, was ich mache, ist letztlich Gott gewollt. Da bin ich mit Sicherheit gut aufgehoben. Das ist übrigens auch der Übergang zum Trost, den der Christenmensch aus dieser eigenen Erfindung schöpft. Denn schiefgehen kann so nichts in all dem, was da im irdischen Leben schief geht. Immer geht wenigstens im Sinne Gottes alles auf. Und selbst wenn es mir schlecht geht, ist es im Sinne Gottes aufgegangen. Es war ja eine Strafe, die ich ganz gerecht für meine Sünden erhalten habe. Das soll zugleich neben Trost dann auch Kraft und Mut geben. Dann latscht man in die Kirche und hört sich das Ganze auch noch vom Pfaffen an. Und immer ist dann für den Christen der Allmächtige bei einem dabei. Gott ist immer bei dir, heißt die Botschaft. Egal welchen Prüfungen er gerade den Menschen unterzieht, immer ist er bei dir. Eine Omnipräsenz, Präsenz, auf die ich glatt verzichten könnte. Christen sind eben nicht nur demütig. Ihre Selbstsicherheit entwickelt sich bei ihnen ziemlich notwendig zu einer ziemlich perfiden Selbstgewissheit. Selbstgewissheit. Das kennt man, wenn man mit richtig gläubigen Christen, mit Pfaffen und sowas redet, die haben immer dieses verzeihende Grinsen im Gesicht. Dieses verzeihende Grinsen von Christenmenschen, dieses Milde, wenn sie mit Ungläubigen reden. Das kennt man. Der Christenmensch hat nämlich mit dem Bekenntnis zu seiner Erfindung zugleich beschlossen, dass sie eben nicht nur für ihn gilt, sondern für alle anderen Menschen gleich mitgilt. Für die Gläubigen und die Ungläubigen, die eben noch nicht wissen, dass ihr Schicksal allein in der Hand des Allmächtigen liegt, und deswegen verzeiht man ihnen mild lächelnd: Du armer Irregeführter, du armes, irregeführtes Menschlein, und arbeitet sich langsam zum nächsten Schritt vor, nämlich der Überzeugungsarbeit, die man hier missionarische Tätigkeit nennt. Der Christ wird von diesem Standpunkt: Meine Erfindung gilt nicht nur für mich, sondern eigentlich für alle anderen auch, missionarisch tätig, um die Ungläubigen zu retten, um die Heiden zu retten. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, um uns zu retten, ist ja aber auch wurscht. Nichts ist es mit, soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden. Nichts da. Das ist nicht der Standpunkt des Christenmenschen. Der Ungläubige oder der Falschgläubige, der Heide, muss überzeugt werden. Und da tun die Christen viel davon. Da nehmen sie einige Mühe und Opfer auf sich, um diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Und lässt der Heide, der Ungläubige, sich nicht überzeugen? Schwierig. Könnte es sein, dass er schon Feind des Christentums ist, so kurz vorm Antichrist steht. Wie man mit Antichristen oder mit denjenigen umgegangen ist und immer noch umgeht, die man zeigt, eigentlich sowas wie der Bote des Antichristen zu sein, das weiß man aus der Vergangenheit der Hexenverbrennung, aus der Vergangenheit der Inquisition, und auch heute noch gibt es keine Hexenverbrennung, aber Ausschluss von Menschen, die ungläubig sind, aus bestimmten Abteilungen dieses Zirkuses. Dieser Fanatismus, so fasse ich es mal zusammen, ist eigentlich jeder Religion eigen. Dieser Fanatismus beginnt mit dem durch nichts zu erschütternden Bekenntnis vom Charakter: Mein Glaube, meine Erfindung ist Gewissheit, setzt sich in der Selbstsicherheit fort, dass alles zum Werk Gottes gehört, und es kulminiert in der Selbstgewissheit, darin allen Ungläubigen irgendwie bei aller Demut trotzdem überlegen zu sein, gerät zur Missionarstätigkeit mit dem entsprechenden, manchmal auch sehr hässlichen Umgang mit denjenigen, die Heiden genannt werden. Es ist also offensichtlich, dass ein solches hochmoralisches, religiöses Gedankengebäude, wie ich es jetzt mal kurz skizziert habe, zunächst einmal nicht so ganz zu der Auflage passt, unter der die Religion hierzulande im demokratisch organisierten Kapitalismus die Freiheit der Religionsausübung genießt. Die Bedingung, sie sei nur Privatsache, sie sei vielleicht gar nur vom Einzelnen im Hinterzimmer zu betreiben, ist nicht Sache, die aus der Logik des Glaubens folgt. Auch die verordnete religiöse Pluralität passt nicht zu dem, was Glaube ist. Sie betreiben die Gläubigen immer zugleich den Zugriff auf die Köpfe der Restmenschheit und wollen den Zugriff auf die Köpfe der Restmenschheit, egal ob sie jetzt Hindus sind, Buddhisten sind, katholische oder protestantische Christen sind und so weiter, wollen diesen Zugriff als ihr Monopol sicherstellen. Wollen ihre Glaubensrichtung möglichst monopolistisch organisiert haben. Sie wollen die Menschheit auf ihren Allerhöchsten verpflichten, und zwar in Gedanken wie möglichst auch in Taten. Allein ihm sollen die Menschen unbedingten Gehorsam leisten, zumal seine Gebote, die Gebote des Allerhöchsten, über aller Kritik stehen. Die darf man nicht bezweifeln. Warum stehen sie über aller Kritik? Klar, sie kommen doch vom Allerhöchsten. Logisch ein reiner Zirkelschluss, aber das irritiert die Gläubigen nicht. Und wenn dann der Gott dem Gläubigen gar ein eifersüchtiger Gott ist, du darfst keine Götter haben neben mir, dann steht schon mal die Frage im Raum, wie sich eigentlich die zur Kirche organisierte Religion hierzulande mit der Bedingung zurechtkommt, unter die der Staat ihre freie Religionsausübung gestellt hat. Du darfst keine Götter neben mir haben, ist der glatte Widerspruch zu dem, was der verordnete Pluralismus der Religionsausübung ist. Wie stellt sich also Kirche zu den irdischen Herren hierzulande, zur Politik, zu den wahren, zu den tatsächlichen Machthabern hierzulande, ist eine Frage. Wir können erstmal festhalten, so ohne weiteres passt den Religionen diese Sorte erlaubter Religionsausübung unter den beiden Bedingungen: erstens nur Privatsache, wehe, ihr kommt mir damit als Staatsmacht in die Quere, und zweitens, ihr habt alle anderen Religionen auch als Religionen anzuerkennen, das passt irgendwie nicht zusammen. Allerdings, eine aus dem Glauben entspringende Notwendigkeit ist es nicht, dass Religion, dass Kirche sich so gut eingemeinden lässt, wie das hierzulande die christlichen Religionen und das Judentum tun. Es ist nicht notwendigerweise so, es passt erstmal gar nicht zur Kirche, dass der Herr im Himmel in Gestalt seiner irdischen Vertreter nicht in Konkurrenz zu dem irdischen Herrn tritt. Der Spruch, den jeder von euch kennt, gibt dem Kaiser, was des Kaisers und Gott, was Gottes ist, gilt nämlich für die Kirche immer nur dann, wenn die Kirchenfürsten der Auffassung sind, dass der Kaiser auch tatsächlich gottgefällige Politik macht. Die drehen es also in gewisser Weise auch immer um. Das anzuerkennen, fällt einigen Kirchen und Glaubensgemeinschaften schwerer und anderen leichter. Das anzuerkennen, dass der Kaiser, also die Machthaber hier, tatsächlich gottgefällige Politik machen. Immer haben sie jedoch einen Kunstgriff parat, mit dem sie sich mit den Herrschaften, mit den tatsächlichen irdischen Machthabern arrangieren können. Das ist der Kunstgriff, die Mächtigen dieser Welt ideell, also nur eingebildet, ebenfalls zu Knechten des Allerhöchsten zu machen und ihre Werke gottgefällig zu interpretieren. Für sie sind dann die irdischen Herren auch nur Auftragnehmer des Allermächtigsten und seiner 10 Gebote. Das geht schon, das kriegt man auch hin. Aber ob das gewollt ist, ist eine andere Frage. Die Herren der Welt kommen ihnen hierzulande da auch schon mal entgegen und behaupten umgekehrt, dass ihre Politik insgesamt von christlichem Gedankengut durchdrungen wäre. Die Parteien haben das C im Namen, CDU, CSU und so weiter. Und einige von ihnen behaupten frank und frei, dass ihre Kriege ihnen im Schlaf, im Traum von Gott eingeflüstert worden wären. Das kennt man noch von Bush selig. Aber wie gesagt, notwendig ist das überhaupt nicht. Und wenn die Politik sich auf das C beruft und die eigenen politischen Absichten nach innen und imperialistisch nach außen als im Einklang mit den Wünschen des Allmächtigen formulieren, dann ist das natürlich erkennbar nichts anderes als funktionelle Heuchelei. Sie wollen nichts anderes als die Glaubensschafe an die Wahlurnen zu führen, und zwar an die Wahlurnen zu führen, so dass die dabei auch noch die richtige Partei, nämlich die C-Parteien, ankreuzen. Also das Verhältnis zwischen Kirche und Staat ist nicht so einfach, wie es hierzulande den Anschein hat. Bei dem geregelten Verhältnis zwischen Staat, zwischen säkularem Staat und den beiden oder drei großen Religionen hierzulande. Es verhält sich nun mal andersrum, die Differenz genannt. Es verhält sich nämlich so, dass die Kirche schon moralische Autorität für sich beansprucht. Das heißt, die Autorität für sich beansprucht, den Willen der Leute hierzulande, auf Gott einzuschwören. Und deswegen ist die Kirche immer eine Herausforderung für die herrschende Staatsgewalt, die nämlich dasselbe will. Auch sie sieht die unbedingte politische Notwendigkeit, sich des Willens ihrer Bürger zu versichern. Die einen wollen den Willen der Bürger für Gott einspannen und die anderen wollen den Willen der Bürger für ihre irdischen Zwecke, Wachstum und Herrschaft nach innen und außen einspannen. Und die irdischen Herren wissen, dass ohne Zustimmung des Volkes zu ihren staatlichen Affären hierzulande Politik nicht läuft. Für die hiesige Politik braucht es die Zustimmung des Volkes an zahlreichen Fronten, aus denen diese Gesellschaft besteht. Die Zustimmung des Volkes in Gestalt des Mitmachens an der Arbeitsfront, der Zustimmung der Leute in Gestalt des Mitmachens an der Front, an der Reproduktionsfront der Gesellschaft, sprich beim Kinderkriegen, das Volk darf ja nicht aufsterben, und letztlich auch noch an der militärischen Front. Für all diese Abteilungen braucht es hierzulande in der Demokratie den Willen der Leute. Deswegen tut der moderne Staat auch alles Mögliche dafür, die Willensbildung der Menschen hierzulande seines Volks durch Erziehung und öffentliche Agitation in die gewünschten Bahnen zu lenken. Das macht er nicht so, indem er hinter jeden einen Polizisten stellt oder einen Aufpasser stellt. Das macht er nicht so wie im Feudalismus. Da drängt er nicht auf unbedingten Kadavergehorsam. Das ist nicht seine Sache, sondern die hiesigen Machthaber setzen auf freiwilliges Mitmachen. Das ist der Witz einer ganzen demokratischen Gesellschaft. Freiwilliges Mitmachen an all den Fronten, die ich genannt habe, ist das Erfolgsgeheimnis stabiler demokratischer Herrschaft. Und die Abteilung, in der das freiwillige Mitmachen alle 4 Jahre einen Festtag hat, sind die Wahlen, über die ich vor einiger Zeit hier schon mal was Kritisches gesagt habe. So, damit ist die Konkurrenz zwischen Kirche und Staat auf seinen Begriff gebracht worden. Beide wollen jeweils mit ihrer Tour, mit ihrer unterschiedlichen Tour, den Willen der Leute für sich pachten. Die einen wollen es mit politischer Agitation, die anderen wollen es in religiös-moralischer Agitation machen. Und doch ist hierzulande, und dafür spricht, steht der Artikel im Grundgesetz, diese Konkurrenz nicht offen. Die ist nicht offen. Was die Kirche hier darf oder nicht darf, hängt ab von der Erlaubnis. Die Konkurrenz ist also zugleich eine staatlich-politisch entschiedene Konkurrenz. Wo der Staat, wie er hierzulande aufgetreten ist als säkularer Staat, also die Kirche von sich abgetrennt hat, mit übrigens nicht immer sehr zimperlichen Mitteln durchgesetzt hat, da ist diese Konkurrenz, die der Sache nach besteht, in der Art und Weise, wie sie sich äußert, politisch entschieden. Staatliche Willensbildung will den Bürger zur freiwilligen Akzeptanz der gültigen und hierzulande mit Gewalt etablierten Rechtsverhältnisse bringen und von der Güte der Rechtsverhältnisse überzeugen. Da darf die Konkurrenz der Kirche nicht dran rütteln. Ihre Gebote und Wertvorstellungen haben über den Status als private Überzeugung, über den Status hinaus als private Überzeugung keine Rechtsgültigkeit. Niemand kann hierzulande gezwungen werden, Vater und Mutter zu ehren oder den Nächsten zu lieben wie mich selber oder so ein Quatsch. Aber in Sachen Steuergesetzgebung, in Sachen Straßenverkehrsordnung, in Sachen Respekt des Privateigentums wird man hierzulande genötigt, sich an diese Sachen als Rechte zu halten. Das ist keine Privatangelegenheit. Das ist durchgesetztes Recht und die Grundlage dieser Gesellschaft, gerade was den Respekt des Privateigentums anbelangt. Da heißt es zahlen, wenn ich was haben will, und nicht einfach nur nehmen, weil das heißt ja denn hier klauen. Also Staatssache ist keine Privatsache, ist Rechtssache. Die Kirche hat sich mit ihren Geboten, mit ihren moralischen Gesetzen zurückzuhalten und darf da nicht als Konkurrenz gegen den Staat auftreten. Wenn die Kirchen dies und nebenbei auch noch die verfügte Pluralität der Religionen akzeptieren, also akzeptieren, dass es auch noch Götter neben ihrem eigenen Gott gibt, dann erlaubt ihnen der Staat die Teilhabe an der moralischen Indoktrination des Volkes. Sofern sie auf den Monopolanspruch über Wille und Moral der Bürger verzichten, sofern sie keine Vormundschaft beanspruchen über die Köpfe der Bürger, dürfen sie als Nebenmacht, als moralische Nebenmacht weiterhin existieren. Und genau so Jetzt komme ich zu meiner allerersten Frage, welches Interesse hat der Staat daran? Und genau so als ideologische Nebenmacht sind die Kirchen auch erwünscht und funktionalisierbar. Gerade die Entmachtung der Kirchen, dass ihnen nicht erlaubt wird, sich als konkurrierende ideologische Macht neben und damit gegen den Staat aufzustellen, gerade die Entmachtung der Kirche erlaubt ihre staatliche Indienstnahme für Zwecke eben der weltlichen Herrschaft. Und die Einrichtung in diesem Dienstverhältnis durch die Kirchen, jetzt die ganze Sache umgekehrt von der Kirche her gedacht, erlaubt der Kirche die Entfaltung. Allein das erlaubt ihnen die Entfaltung ihrer dann allerdings relativierten Macht. Die Funktionalisierung der religiös-moralischen Agitation der Kirche durch den Staat, worin sie besteht, habe ich eigentlich in meinem Teil vorne, wo ich über die Glaubensinhalte gesprochen habe, erklärt. Ich fasse es nochmal zusammen. Wo es heißt, das Leben mit all seiner Prüfung, mit all seinen Prüfungen ist Gott gewollt. Das hält allen irdischen Verursachern von Prüfungen, Staat und Kapital letztlich, den Rücken frei. Dann ist es von ihnen nicht gewollt, dann kann man sie dafür auch nicht haftbar machen. Fein. Die Selbstbezichtigung der Sünder ebenso. Mit allen Schadensfällen des irdischen Lebens müssen die Gläubigen so umgehen, dass der Schaden auf sie als Geschädigte selbst zurückfällt. Sie sind ja Sünder. Sie haben also nichts anderes verdient. Praktisch. Auch wiederum praktisch. Hält erneut wiederum Staat und Kapital den Rücken frei. Was immer man mit den Leuten, mit den kleinen Leuten anstellt, sie haben es oder sollen es interpretieren als, sie haben selbst Schuld, sie waren ja irgendwie Sünder. Die Demut und Bescheidenheit, ich bin nur ein kleines Menschlein im Angesicht Gottes, passt ebenfalls gut zu all dem, was hierzulande weltliche Verzichtsagitation ist. Kennt man die gesamte weltliche Verzichtsagitation? Fängt an mit Konsumterror. In der Wissenschaft, in der Ökonomie heißt es, der Mensch sei ein Gierschlund, der nie genug bekommen kann. Und so weiter und so fort. Passt wunderbar dazu. Die Opfer- und Anpassungsbereitschaft des Glaubens feiert dort Erfolge, wo die Kanonen, übrigens immer noch heute, von der Kirche gesegnet werden und wo des Kaisers Politik, also die Politik der herrschenden Mächte, als nichts anderes denn als Verkörperung der christlichen Werte vorgestellt werden. Und auch die kirchliche Agitation, dass der Mensch sich ständig in Übereinstimmung mit dem Allerhöchsten befinden soll, ist nutzbar. Nichts Schöneres für die irdische Macht, wenn der Mensch, wenn das Menschlein dran gewöhnt ist, sich in Übereinstimmung mit, in dem Fall sogar von Gott gewollter, irdischer Macht zu fühlen. Selbst die Verstandesverachtung, die der Ausgangspunkt jeder Religion ist. Glauben als Gewissheit, Nichtwissen als Gewissheit, ist immer noch brauchbar hierzulande. Brauchbar, wo sie sich diese Verstandesverachtung gegen die sogenannte Intelligenz in Anführungszeichen mobilisieren lässt. Die Intelligenz, der gegenüber die politische Herrschaft nicht erst bei Hitler, sondern vorher und nachher auch schon mal immer an den Verdacht hat, wo Intelligenz ist, ist kritisches Denken und wo kritisches Denken ist, da sind subversive Übergänge fällig. Gegen diese Sorte Intelligenz lässt sich diese Sorte christlicher Verstandesverachtung mobilisieren. Übrigens aufpassen, das Urteil, etwas sei verkopft, ist nichts anderes als diese Sorte Benutzung der Verstandesverachtung, der Verachtung des eigenen Verstandes und ihre Mobilisierung gegen die Benutzung des Kopfes. stammt übrigens, obwohl es in der Pädagogik inzwischen schon eingedrungen ist, stammt der Begriff Verkopfung von Hitler. Ist kein positives Prädikat, sondern sagen wir mal ein bisschen drüber nachdenken. Verkopft heißt hierzulande schlimm. Fürchterlich verkopft, man muss doch mehr mit dem Bauch denken. Ja. Verstand ausschalten heißt das. So. Also, fassen wir zusammen. Gewünscht ist die religiöse Sittlichkeit nur als begleitende Deutung des irdischen Alltags. Die staatsbürgerliche Moral, die es braucht, damit das Volk sich ganz aus freiem Willen all den hierzulande für die meisten wenig erträglichen Notwendigkeiten zu unterwerfen, beansprucht allemal das Primat. Staatliche Agitation ist das Höchste. Dass das Privateigentum und sein Schutz ein Segen sind, dass sich Leistung lohnt, Misserfolge immer nur das Resultat mangelnder Leistungsbereitschaft sind, Geld ein Mittel ist, mit dem man sich ein schönes Leben machen kann, das sind lauter Inhalte des falschen Bewusstseins, mit dem der Nachwuchs dann nach 10 oder 12 Jahren politischer Agitation in den Erziehungsanstalten die Schule zu verlassen hat. Kirchen dürfen nun auf diese Resultate der politischen Agitation, die Erziehung heißt, nochmal ihre Sonderform des falschen Bewusstseins obendrauf setzen. Sie dürfen das irdische, politische falsche Bewusstsein, das in die Köpfe des Nachwuchses eingepflanzt wird, nochmal sozusagen religiös-moralisch überhöhen. Etwa so, schon angedeutet, über Erfolg und Misserfolg entscheidet letztlich bei allen Anstrengungen der kleinen irdischen Menschen doch nur der Höchste, dessen unergründlicher Wille geschehe, ein Wille, den man nicht kennt, dem unterwirft man sich, im Himmel und auf Erden und so weiter und so fort. Dieses Arrangement zwischen Staat und Kirche. Der Staat sagt, ich kann euch nur zulassen, wenn ihr mir in meiner Agitation nicht in die Quere kommt, sondern euch nur tauglich erweist in der religiösen, moralischen Überhöhung der Botschaften, die hierzulande an das Volk vermittelt werden sollen. Dieses Arrangement hat die westlichen Demokratien in den Verdacht gebracht, ich sag's mal so, dass sie weltanschaulich neutrale Staaten seien. Sie haben sich nicht mit einer bestimmten Religion zusammengeschlossen, sondern überlassen Religionen, wenn sie denn passen, ihren Raum und weisen ihnen ihre Funktion zu, unabhängig davon, welche Religion es ist. Das ist ja das, was das Grundgesetz auch nahelegt, der Pluralismus der Religionen. Was hat es damit auf sich? Weltanschaulich neutral. In gewisser Weise stimmt es. Neutral verhält sich der Staat in der Tat zu allen jenen Weltanschauungsvereinen und Religionen, an deren moralischer Betätigung er nicht nur nichts zu meckern hat, sondern die ihm zu Pass kommt. Sogar Atheismus erlaubt er, besonders dann, wenn dieser Atheismus ihm auch noch die Erlaubnis mit dem Lob von Toleranz, mit dem Lob von Meinungs- und Glaubensfreiheit honoriert. So lässt sich als Staat gut neutral sein. Zumal die unverdächtig erscheinende Grenze jeder staatlichen Neutralität darin gleich eingeschlossen ist. Als staatliche Pflicht gilt es dann nämlich, als selbstverständlich dort einzugreifen, zu verbieten, als Sekte zu entlarven, wo eine Weltanschauung den hier gegebenen Pflichtenkanon nicht einfach moralisch überhöhen, sondern mit einer Alternative konfrontieren möchte. Der Witz an der weltanschaulichen Neutralität des modernen, säkularen Staates besteht also darin, dass der Staat sich zu allen ideologischen, zu all jenen ideologischen Aktivitäten neutral verhält, deren moralische Prinzipien er instrumentalisieren kann. Und zwar für seine säkularen Zwecke. All jene, die er nicht instrumentalisieren kann, die unterzieht er einem Verdacht. Übrigens, wenn man sich mal anschaut, wie die hiesigen Politiker über den Islam reden, so finden sie an dem durchaus Sachen, die sie brauchen können für ihre eigene Agitation. Ich habe noch ein Zitat von Schäuble im Kopf, wo er den Familienzusammenhang der islamischen Familien lobt. Die könnten glatt halb den halben Sozialstaat ersetzen. Eine Familie, die Hälfte arbeitslos, die gehen nicht zum Sozialstaat, sondern sie helfen sich wechselseitig. Klasse, der Respekt vom Alter, stolz auf ihre Geschichte und ähnlichen Blödsinn mehr. So etwas wie Neutralität des Staates setzt allerdings die geklärte Machtfrage, die entschiedene Konkurrenz zwischen Staat und Kirche voraus. Die Kirche muss also, um hierzulande überhaupt einen Raum zu haben, erlaubt zu sein, ihre Entmachtung, ihre Degradierung zur Privatsache, ihre Degradierung zu einer Religion neben vielen anderen geschluckt, muss also ihre eigene, eigentlich auf Monopolismus ausgerichteten Glaubensartikel mit der staatlich gewünschten Sittlichkeit, hinter der nun mal die Staatsgewalt steckt, versöhnt haben. Nach wie vor sind damit natürlich noch längst nicht alle Zerwürfnisse zwischen Staat und Kirche aus der Welt. Nein, es kommt immer wieder zu Zerwürfnissen zwischen Staat und Kirche, selbst unter den Bedingungen des säkularen Staates, also der Trennung von Staat und Kirche, der von der Staatsmacht erlaubten Religiosität. Und zwar aus folgendem Grunde. Für den Befund der Kirche, dass die Politik, also die weltlichen Herren, die Kaiser, gottgewollt sind, bedarf es nun mal schon gerade auch für die Gläubigen immer noch der Prüfung der irdischen Gewalt. Den Gläubigen muss nämlich ex cathedra, also von der Kanzel in der Kathedrale, plausibel gemacht werden, dass diese und jene Politik der Bewältigung der Finanzkrise, der Abschaffung des Sozialstaates, des Krieges in Afghanistan und so weiter, irgendwie mit der Botschaft der Religion zusammenpasst. Und darüber werden Kirchenleute, manchmal Gläubige auch, kritisch. Da fällt es ihnen dann schon mal ein, das Treiben der Staatsmacht oder des Kapitals, dass das nicht ganz passt in ihr eigenes Wertekorsett von Gerechtigkeit, Demut und Nächstenliebe, wie es beispielsweise die katholische Soziallehre vorschreibt. Wo gar ein Staat Abtreibung erlaubt oder wo er lebensunwertes Leben auslöscht, wie im Faschismus, da sieht die Kirche glatt eine Amtsanmaßung der irdischen Herren gegenüber der universalen Entscheidungskompetenz des Schöpfers in allen Fragen von Leben und Tod. Da darf der Staat sich nicht einmischen, behaupten sie. Und machen schon mal gelegentlich mobil, gerade in diesen Fragen der Abtreibung. Ihr wisst es, in Amerika haben es die Gläubigen oder seine Abteilung der Gläubigen zu einer Militanz gebracht, die auch vor dem Umbringen von Abtreibungsärzten nicht Halt macht. Zum Gegner, zum richtigen Gegner der Staatsmacht, kann dann eine Religion nebst ihrer Kirche auch da schon mal werden, wo die Kirche nicht die Abweichung der Politik in Einzelfällen konstatiert, sondern wo der Kirche die ganze Linie der Politik nicht passt. Etwa wenn Kommunisten an die Macht kommen und den Leuten diesen ganzen Hokuspokus austreiben wollen, dann sind sie selbst als die bloß ideellen Organisatoren der Volksgemeinschaft kaltgestellt Und dann besinnen sie sich durchaus auf Mittel, wie man sie sonst eigentlich nur von Untergrundarbeit kennt. Die historischen Beispiele dazu sind bekannt. Umgekehrt hat es der Staat mit seinem Verdacht gegenüber widerspenstigen Religionen vergleichsweise einfach. Er kann sie einfach verbieten und seine Machtinstrumente reichen in der Regel aus, diesem Verbot auch Nachdruck zu verschaffen. So. Bislang, ich mache mal eine kleine Zäsur. Bislang habe ich erklärt, was die Idiotie des Glaubens ist, welche Sorte Verstandesverachtung, Demut, Opferbereitschaft darin gegeben ist, warum der Staat die Kirche durchaus zu funktionalisieren bereit ist, wo aber auch das Konkurrenzverhältnis zwischen diesen beiden Abteilungen des Angriffs auf den Willen der Menschen liegt. Ich will jetzt in meinem letzten Teil nochmal der Frage nachgehen, die dem Ganzen vorausliegt. Wie ist es eigentlich zu erklären, dass Menschen wie du und ich, sage ich mal, an solch einen Unsinn glauben und zum Teil auch Teile ihres privaten Lebens daran orientieren? Menschen heute, die sich in Sachen von Technologie durchaus auf den richtigen Gebrauch des Verstandes von Naturwissenschaftlern, Konstrukteuren, Ingenieuren verlassen, also da nicht diese Sorte Verstandesverachtung an den Tag legen, sondern schon wollen, dass das Handy, dass der Kühlschrank, dass die Heizung und so weiter funktionieren. Und selbst in Sachen gesellschaftlicher Affären wissen die meisten Bürger, wenn sie arbeitslos werden, wenn ihre Löhne gesenkt werden, wenn die Sozialleistungen abgesenkt werden und so weiter, wissen sie sehr genau, Ross und Reiter, wie es so schön heißt, zu nennen. Wenigstens das, auch wenn sie es nicht erklären können. Sie wissen, die haben mich rausgeschmissen, die haben die Sozialleistungen gekürzt, die haben die Steuern erhöht und so weiter und so fort. Also, die Frage ist, wie sind diese Menschen, die in Sachen Vergegenständlichung von Naturwissenschaft sehr schwer Wert darauf legen, dass alles stimmt. Dass die Naturgesetze korrekt zur Anwendung gebracht werden. Dass die Ingenieure ihren Verstand nicht ausschalten, sondern einschalten. Wie ist es zu erklären, dass die zugleich zu dieser Sorte Verstandesverachtung, wie sie die Religion nun mal darstellt, fähig sind? Das will ich in meinem Schlussteil mal erklären. Ausgangspunkt dieses Übergangs des normalen Bürgers des 20. und 21. Jahrhunderts, der sich, wie gesagt, darauf verlässt, dass der Verstand richtig arbeitet bei denjenigen, die Lampen herstellen oder Uhren herstellen und so weiter. Das ist meine übrigens. Wie kommt das? Der erste Punkt. Ausgangspunkt bei diesen Menschen ist immer die scheinbare, für viele scheinbare Unerklärlichkeit privater oder gesellschaftlicher Schadensfälle. Da erkrankt der Mensch an Krebs, da läuft ihm die Frau weg, da verunfallt sein Kind, da macht jemand einen Amoklauf, da gerät er in einen Tsunami, in ein Erdbeben oder in einen Krieg. Wer jetzt mit diesen Schadensfällen von Natur und Gesellschaft so umgeht, dass er sie als Schicksalsschläge einordnet und an diese Schicksalsschläge die Frage stellt, warum passiert das? Warum werde ich davon getroffen? Warum sind wir davon getroffen? Warum passiert uns das? Wer diesen Schritt macht, das sind Schicksalsschläge, und diese berühmten Warum-Fragen stellt, der hat seinen Verstand schon fast ausgeschaltet. Denn diese Warum-Fragen sind nicht der Auftakt zu der rationellen Veranstaltung, Gründe für diese Sorte individueller oder gesellschaftlicher Beschädigungen zu ermitteln. Also rauszufinden, woran liegt denn das? Was ist der Grund für sich häufende Krebserkrankungen? Woran liegt es, dass eine Verkehrsdichte entsteht, bei der mein Kind draufgegangen ist? Wie erklären sich Kriege? Wer diese Warum-Fragen stellt, warum passiert es mir? Warum ausgerechnet ich? Warum trifft es uns? Der will nicht was Rationelles erklären, sondern Sinnfragen behandeln. Und Sinnfragen sind was Fürchterliches. Sinnfragen wollen nämlich weniger erklären, wie es zu diesem oder jenem Schlag gekommen ist, sondern wollen eigentlich nur, ist jetzt ein wichtiger Übergang, sie wollen eigentlich nur sich selbst der letztlichen Unerklärlichkeit, der letztlichen Unerklärbarkeit des eigenen Daseins mit seinen diversen Prüfungen sich versichern. Sie haben diese Warum-Fragen nicht in die Welt gesetzt, um ihre Wissenslücken zu füllen. Wie entsteht das? Wie kommt es zu Krebs? Was ist der Grund für einen Krieg und so weiter? Sondern halten mit diesen Sinnfragen fest, dass man diese Frage überhaupt nicht rationell beantworten kann. Sie schaffen sich, ich drücke es mal so aus, für ihren Beschluss an ihrer Unwissenheit festzuhalten, eine Art Refugium, eine Art geistiges Refugium. Das ist diese Sinnkonstruktion. Das heißt, in dieser Art und Weise, das lässt sich nicht erklären. Das ist ein Schaden, der ist sozusagen unerklärbar. Woher kommt das bloß? Wieso trifft es gerade mich? Ist eine Tour, das Leben hierzulande als eine dem Menschen nicht verfügbare Angelegenheit zu deuten. Alles, was ich hier mache, ist mir nicht verfügbar. Ich habe Zwecke, ich habe Interessen, aber die Mittel, die ich dafür einsetze, garantieren mir gar nicht, dass meine Zwecke aufgehen. Es kann das glatte Gegenteil rauskommen. Ich strenge mich an und was passiert? Der Betrieb macht dicht und ich sitze auf der Straße. Ich esse gesund, mache jeden Morgen einen Waldlauf und was passiert? Ich kriege Krebs. Das ist eine Tour, wo der Mensch sich in einer Situation befindet, wo er seine eigene Lebenslage, ich warne davor, sowas zu machen, seine eigene Lebenslage als glatten Widerspruch zu dem ihm doch von der Demokratie versprochenen Recht auf Erfolg deutet. Wie kann es sein, dass es mir so dreckig geht, dass ich so gebeutelt werde, dass bei mir so viel schief läuft und so vieles letal, also tödlich ausgeht, wo doch eigentlich in dieser Gesellschaft mir versprochen worden ist, dass ich meines Glückes Schmied sei. Also, statt der Frage nachzugehen, warum es denn tatsächlich so ist, dass für so viele Menschen die Verfolgung ihrer Interessen nicht aufgehen. Warum hierzulande das gewährte Recht auf Erfolg alle Sorten von Misserfolg immer einschließt, und zwar für die Mehrheit der Menschen. Statt dieser Frage nachzugehen, wird weiter auf die Unerklärbarkeit gesetzt, die sich dann in die Letztsinnfrage auflöst. Das ist der nächste Übergang. Welchen Sinn hat denn das Leben, wenn ich es nicht in der Hand habe?
Ich verstehe nicht, dass mit dem, das eingeräumt wird, das ist nicht erklärbar, so wie du es eben ausgeführt hast. Das ist ja einfach die stur affirmative Stellung dazu.
Ja.
Es ist auch alles richtig eingerichtet. Jetzt nehme ich Schaden, obwohl alles eingerichtet ist. Dann muss dieser Schaden halt einen anderen Zweck haben, nämlich einen höheren.
So ist, das ist genau der Übergang, der jetzt kommt. Exakt. Ja, genau das ist es. Welchen Sinn hat dann das Leben, wenn ich es nicht in der Hand habe? Ich mach noch zwei Zwischenschritte, dann bin ich genau bei dem Punkt. Welchen Sinn, es kommt noch ein wichtiger Gedanke dazu, welchen Sinn hat das Leben, wenn es denn zu Ende geht und ich habe nichts davon? Diese ganze Sinnfrage heißt auch nochmal so formuliert, es kann doch nicht sein, dass das schon alles gewesen ist, und dieses, es kann doch nicht sein, wenn das schon, dass das schon alles gewesen ist, sagt immer in meinem Leben. Der Mensch hält also kurz gefasst, angesichts seiner Misserfolge, angesichts der schlechten Erfahrungen, angesichts des Unglücks, was ihm widerfährt, die Endlichkeit seines Lebens irgendwie nicht aus. Das ist der Zwischenschritt zu dem, was du gesagt hast. Statt alles zu unternehmen, um sein Leben möglichst angenehm hierzulande zu gestalten, beziehungsweise zu ermitteln, was beziehungsweise wer ihm ständig Steine in den Weg legt, geht er mit der Frage schwanger, inwieweit es nicht vielleicht doch noch eine Erfüllung meiner Lebensinteressen außerhalb beziehungsweise jenseits meines leider absehbaren irdischen Endes gibt. Jetzt bin ich bei deinem Punkt. Wenigstens ist das die eine Variante des Umgangs mit der Sinnfrage. Gibt es nicht vielleicht doch eine Erfüllung jenseits des Rationellen? Gibt es nicht für mich eine Existenzform außerhalb meiner irdischen Existenz, die mir nur Kummer bereitet? Das ist die Frage, die zu allen möglichen Varianten von Esoterik führt, sage ich gleich. Die andere Variante des Umgangs mit der Sinnfrage ist nur kurz angedeutet. Der beantwortet sich die Mensch, da gibt es Menschen, die beantworten sich die Sinnfrage gleich negativ. Hat alles keinen Sinn. Es hat wirklich alles keinen Sinn. Der hält die Sinnfrage nicht offen, sondern beantwortet sie für sich negativ, hat keinen Sinn. Was macht der? Der wird Depri, hängt sich auf oder sonst was. Aber zu der ersten Variante. Mit dieser Frage, wenn ich schon in meinem irdischen Leben ständig daran scheitere, in dem, was eigentlich ich mir als Erfüllung meiner Wünsche vorgenommen habe und was mir auch als mein Recht vom Staat zugesprochen worden ist, dann muss es doch irgendwie eine jenseitige Form der Erfüllung geben. Dann muss es doch möglich sein, dass ich, jetzt kommt ein ganz fürchterlich widersprüchlicher Gedanke, dass ich mein Ende überdauere. Dass ich auch dann noch etwas habe von mir, wenn es mich nicht mehr gibt. Ein absurder Gedanke. Aber das ist die Variante von esoterischer Sinnfrage. Jetzt wisst ihr auch, was daraus folgt. Ich bin noch nicht bei der Religion. Da gibt es Menschen, die sagen, ich lebe in meinen Kindern weiter. Das ist vielleicht ein Grund, Kinder in die Welt zu setzen. Dann gibt es mich in Gestalt meiner Kinder nachher noch weiter. Hurra, ich lebe weiter. Übrigens, springt mir nicht ins Gesicht, auch im ökologischen Wahn, die Natur für die Nachwelt zu bewahren, für unsere Kinder zu bewahren, ist nur eine Unterabteilung davon. Wenn ich mich jetzt anstrenge, um die Natur zu bewahren, lebe ich weiter in der bewahrten Natur, von der dann meine Kinder was haben. Ich natürlich auch nicht. Aber in dieser Seite. Wiedergeburtsfantasien gehören dahin. Ich lebe vielleicht weiter. Und wenn ich mich in dem irdischen Leben nicht anstrenge und brav bin, lebe ich vielleicht nur als Regenwurm weiter. Was ja nicht so schön ist. Die Abteilung, ich gehe zu irgendwelchen Weiblein im Zelt und lasse oder sonst wohin und die dann Kontakt mit meinen Verwandten im Jenseits aufnimmt. Auch eine Form, wie ich eine Existenzform habe jenseits des irdischen Lebens. Da gibt's die noch. Und so weiter und so fort. Ja, und schließlich die Religion. Und schließlich die Religion. Mit ihrem Versprechen einer Erfüllung im Jenseits. Erst im Jenseits ist überhaupt die tollste Tour, dieser Sinnfrage eine Antwort zu erteilen, dieser falschen Umgangsweise mit den Beschädigungen, die man hierzulande erlebt, eine Antwort zu erteilen. Erst im Jenseits würde der Mensch für alles entschädigt, was er im Diesseits zu ertragen hat. Das ist sowas wie die Vorstellung des Jenseits ist das Ideal einer Kompensation. Natürlich nur ideell. Weil das ist ja jenseits, ich muss mir schon einbilden, das ist dann die Erfüllung. So gibt's mich dann weiter und im Jenseits ist dann das erfüllt, was ich im Diesseits nicht habe. Im Jenseits werde ich entschädigt für alles, was mir im Diesseits entgangen ist. Das ist das Versprechen, dass diesen widersprüchlichen Umgang mit dem Leiden an der Endlichkeit der menschlichen Existenz und ihrer Trübsal bedient. Übrigens, schon wieder eine heilige Kuh, in gewisser Weise gehört auch das Meditieren hier rein. Jetzt muss ich mal ein paar hässliche Worte über das Meditieren loslassen. Auch das Meditieren ist eine Form von Verstandesverachtung und Daseinsflucht. Das ist die Tour, sich jeden Gedanken aus dem Kopf zu schlagen und beim Meditieren ganz eins zu werden mit seiner Gedankenlosigkeit. Das ist auch eine Tour, mit der Menschen versuchen, sich die Frage zu stellen, wie man sich im Kapitalismus, dem Kapitalismus zugleich entziehen kann, wenigstens vorübergehend. Das ist eine Tour, wo Leute, die es nicht aushalten, dass der Mensch nun mal ein Mensch mit Wille und Bewusstsein ist und sich zu allem, was ihm hier passiert, seinen Reim macht, der ist halt ein Homo sapiens. Es gibt halt nichts, worüber er nicht zugleich immer nachdenkt. Und die halten es nicht aus, sich immer über das, was ihnen hier passiert, den Kopf zerbrechen zu müssen, auf alles einen Reim zu machen, ohne eine Antwort zu finden, und ziehen jetzt daraus den Schluss, sich selbst in einen Zustand, mit Absicht in einen Zustand zu versetzen, in dem sie das gerade nicht mehr sind, nämlich Homo sapiens, Mensch mit Wille und Bewusstsein. Sie halten in gewisser Weise ihre unbefriedigende, dauernde Verstandestätigkeit nicht mehr aus und wollen Erlösung finden in der absoluten Ausschaltung des Verstandes. Eins mit mir selbst, die Vorstellung eins mit mir selbst, diese Vorstellung von Harmonie, das ist bei der Meditation sowas ähnliches wie selbstveranstaltete psychologische Lobotomie, also Hirnentfernung. Ich komme zum Schluss. So werden Menschen religiös, so werden sie zu Anhängern von allen möglichen esoterischen Kulten und sonstigen Touren, sich mit ihrem Verstand von der Frage zu verabschieden, wie man hier die Verhältnisse so organisieren kann, dass sich diese albernen Sinnfragen nicht mehr stellen. Mir fällt gerade ein, ich hänge da noch einen kleinen Gedanken ran, der ist vielleicht ganz wichtig. Es gibt seit einiger Zeit die Beschwerde der Kirchen, dass ihnen die Leute davonlaufen. Die Gemeinde schrumpft, heißt es. Es gibt eine Erklärung dafür, die will ich nur mal eben kurz vorstellen. Das liegt nämlich darin, dass die Kirche eine weitere Konkurrenz bekommen hat. Erstens, sie hat die Konkurrenz der staatlichen Agitation, dieser politisch-säkularen Agitation, wie der Mensch die Welt sich zurechtlegen soll, die entschieden ist, wo die Religion bloß sich als überhöhende Instanz beteiligen darf. Und jetzt gibt es noch eine zweite Konkurrenz, seit einigen Jahrzehnten. Und diese neue Konkurrenz ist verantwortlich dafür, dass der Kirche die Leute weglaufen. Es lässt sich nämlich die Erfahrung des Scheiterns hierzulande und die Fehldeutung des Scheiterns als vorenthaltenes Recht auf Erfolg. Ich darf doch hier mein Glück verfolgen. Wieso klappt das nicht? Nämlich auch durchaus diesseitig noch in einer weiteren falschen Tour auflösen. Die geht so. Seit geraumer Zeit wird den Menschen nämlich eingebläut, dass sie nur an sich selbst glauben müssen, damit aus ihnen was wird. Nur an sich selbst, nicht an Gott. An ihre eigenen Siegerqualitäten glauben müssen, an ihre eigene Coolness, daran glauben müssen, dass sie höchst wertvolle und zu allerhand berechtigte und befähigte Menschen sind, damit aus ihnen hierzulande was wird. Das ist die Sache mit dem Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Das ist nicht das Bewusstsein davon, wie man in der Gesellschaft dasteht. Dass man für Mittel hat, welche Mittel man nicht hat, wie man sie sich beschaffen kann, sondern Selbstbewusstsein ist die psychologische Einbildung, der psychologische Selbstbetrug, so wie du dich selbst siehst, welches Bild du von dir machst, starkes oder schwaches Selbstbewusstsein, das würde bereits über Erfolg und Misserfolg in dieser Gesellschaft entscheiden. Nicht, es ist alles in Gottes Hand, sondern du selbst mit deinem Bild von dir. Selbstbewusstsein muss dann immer wieder aufgetankt werden, womit auch immer. Entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Das ist eine Moral, die kommt gleich als Psychologie. Du bist selbst verantwortlich. Und du musst dich nur selbst so zurecht machen, dass du an dich als Sieger glaubst. Dann wird aus dir was. Diese psychologisierte Moral setzt ganz aufs irdische Dasein und hat für das Irdenleben dieses absurde, selbstbetrügerische Erfolgsrezept parat. Dieses selbstbetrügerische Erfolgsrezept hat übrigens zwei Seiten, die eng miteinander zusammenhängen. Die eine Seite ist die Verkündung, die psychologische Verkündung. Mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein vermag man alles, was man sich vornimmt. Das ist eine Behauptung, die bekanntlich nicht aufgeht. Deswegen die zweite Seite des Selbstbewusstseins viel eher zum Einsatz kommt, die da heißt, mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein hält man so manche Schicksalsschläge aus. Das ist dann das, was übrig bleibt am Selbstbewusstsein. Die können einem dann nichts mehr anhaben, wenn man nur weiterhin fest daran glaubt, dass man eigentlich ein toller Kerl ist, ein cooler Typ ist, ein Sieger ist, auch wenn die Gesellschaft einen gerade als gesellschaftlichen Verlierer eingetopft hat. Das ist die Abteilung der neuen, säkularen, psychologischen Konkurrenz, zu Religion. Wir haben es also in dieser Gesellschaft mit einem entschiedenen Kampf dreier Ideologien zu tun. Dreier Ideologien, die hierzulande im Angebot sind, falschen Urteilen über die Welt und sich selber, die der Mensch zur Bewältigung seines hierzulande häufig genug anfallenden Scheiterns benutzen kann. Da gibt es die säkulare bürgerliche Ideologie, deren eine Hauptaussage heißt: Wenn du es zu nichts gebracht hast, hast du nicht genug geleistet. Alle Varianten der Leistungsideologie. Dann gibt es die religiös-moralische Ideologie. Dein Lohn für alle Entbehrungen auf Erden, die du hinzunehmen hast, kannst du dir dann im Himmel abholen. Und jetzt gibt es die neue, die psychologische Form der moralisierenden Ideologie. Dein Selbstbewusstsein ist dein Erfolgsgeheimnis. Mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein verarbeitest du alle Lebenslagen, vor allen Dingen die deines Scheiterns. Auf welche dieser Ideologien der Bürger setzt, ist dem Staat ziemlich egal. Er erlaubt alle. Da ist er großzügig. Sucht euch eine aus. Frohe Weihnachten.
Ganz kurz eine Frage stellen, die vielleicht hier zu beantworten ist. Ist hier irgendjemand, der in der Diskussion eher pro-religiös argumentieren würde? Das könnte ein bisschen langweilig werden. Dann versuche ich mal irgendwie vielleicht einen Standpunkt aufzugreifen. Würde mich aber interessieren, in welche Richtung man da argumentieren würde. Und zwar, wenn Leute sich jetzt versuchen zu erklären, wie diese Welt funktioniert und warum alles passiert und eine Rolle, die Sinn da drin ist, dann kann man das natürlich religiös erklären, für verschiedene Modelle, die angeboten werden. Oder ich sag mal, mit dem, was wir jetzt empirische Wissenschaft betrachten halt und dann sozusagen sagen, dass das ja das Wahre ist sozusagen. Also es würden die meisten dazu stimmen, dass das sozusagen das Wichtige oder Wahre ist zu glauben. Ich muss jetzt aber gestehen, dass ich tatsächlich zum Großteil nicht sehen würde, wo der große qualitative Unterschied ist. Ja, ganz ehrlich, ich bin selber Naturwissenschaftler, aber ich würde nicht sagen, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich tatsächlich einen großen Unterschied darin sehe. Also selbst wenn man jetzt aus einer Physikerperspektive zum Beispiel sagen würde, dass ich glaube, dass kein Physiker behaupten würde, dass er wirklich weiß, wie alles funktioniert, beziehungsweise wie überhaupt das, was um uns herum passiert, passiert. Also, dass er eine Wahrheit hat, die er anbieten kann, wie das alles funktioniert. Die Frage einfach, wo würde ich jetzt sagen, dass das ein qualitativer Unterschied ist?
Weil du sagst, da ist keiner.
Ich finde es schwer zu sagen.
Dann mache ich nochmal einen Versuch. Ich will gar nicht bestreiten, dass es Physiker gibt, die gottgläubig sind. Diesen Widerspruch müssen sie sich selber ausmachen. Wenn Physiker sagen, dies und das weiß ich noch nicht, dann ist das bei ihnen kein Übergang zu Gottes unerfindlichem Ratschluss, sondern es ist bei ihnen der Übergang zum nächsten Experiment. Dann haben sie tatsächlich ein Stück Unwissen in Verfolgung ihrer naturwissenschaftlichen Überlegungen festgestellt und sagen, das und das weiß ich, aber das und das kann ich noch nicht erklären. Und dann machen sie sich in der Regel dran, es zu erklären. So, das gelingt ihnen manchmal und manchmal gelingt es nicht. Manchmal gelingt dann die Erklärung der Frage, die sich der eine Physiker vorgenommen hat, einem anderen und so weiter und so fort. Also, die Frage, ich weiß etwas nicht, leitet den nächsten theoretischen Erklärungsgang ein. In der Religion ist der Übergang zur Konstatierung der Gewissheit der Unerklärbarkeit der Welt. Und das ist der riesengroße Unterschied. Im ersten Fall sagt der Physiker, ich muss es rauskriegen. Lässt sich das Atom spalten? Keine Ahnung, haben sie in 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gesagt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und haben bemüht, auf dem Ding rumzuklappen. Und dann haben sie es nachher irgendwann gespalten. Man weiß, was rausgekommen ist. Der Christ, also der gläubige Mensch, hat ja solche Fragen gar nicht. Sondern der verwandelt, das war ja mein letzter Teil, die Fragen, den Umstand, dass ihm etwas widerfährt, das er sich nicht erklären kann, in die Gewissheit der Unerklärlichkeit. Das ist der Übergang. Und schon ist er weg von jeder vernünftigen Verstandestätigkeit und haust sich ein in jenem Glaubenshokuspokus, was ich kritisiert habe. Das ist der absolute Gegensatz.
Also ging es eher um den Anspruch, den man sozusagen an sich selbst hat, ob man jetzt neugierig ist oder herausfinden möchte, wie etwas funktioniert oder nicht. Weil ich jetzt mal ganz, also einfach gesagt würde ich sagen, dass wenn man die meisten Leute fragen würde, wie zum Beispiel eine Glühlampe funktioniert, jetzt physikalisch korrekt nicht erklären könnte, wie das passiert. Ja? Also das heißt, die Leute, das würde es ja auch gar nicht von allen verlangen, das ist ja viele Sachen, die recht komplex sind, so nachzuvollziehen. Aber dann sehe ich, dann entscheidet man sich für ein Modell. Dann sage ich entweder, ich akzeptiere das wissenschaftliche Modell, verstehe es nicht, was da passiert. Oder ich erkläre mir, dass Gott die Glühlampe leuchten lässt und erkläre es nicht.
Aha, also, hochinteressant. Und das magst du als Naturwissenschaftler denken. Das ist Gottes Werk, dass das leuchtet.
Das heißt vielleicht unwahrscheinlich.
Bitte? Nein, dass es Leute gibt, die sich etwas, was sie nicht erklären können, immer mit dem Hinweis auf den Allmächtigen, als dieser Allerklärung, ja, deuten. Das gibt's ja, das will ich gar nicht bestreiten. Aber auch dein Hinweis, es gibt Leute, die wissen etwas nicht, ist auch noch kein Grund, diesen Übergang zur Religion zu machen. Ich habe ja ein paar andere Schritte noch vorhin dazwischen gemacht. Dass sie es nicht wissen, liegt zum Teil daran, wie sie in der Schule behandelt wird. Zum Teil, hast du ja auch selber gesagt, müssen sie es auch gar nicht wissen. Es ist nicht notwendig, um dieses Instrument zu benutzen, dass man sein Funktionieren kennt. Aber man weiß eines. Wenn ich das Ding nicht da in die Steckdose tue, ja, also an eine Stromleitung anschließe, leuchtet es nicht. Ich kann nicht sagen, ich mache hier aus, lieber Gott, lass es leuchten. Ist nicht. Ne? Selbst der, ich bin ja nur ungläubig, mir würde den Gefallen auch nicht tun. Aber selbst der gläubigste Mensch weiß ja immerhin noch das. Das geht über Strom, wie immer auch das mit der Glühlampe da funktioniert. Das ist also einfach nur die Konstatierung von Unwissenheit. So, da muss man sich überlegen, ist mir das, der Umstand, dass ich das nicht weiß, so viel wert, dass ich es rausfinden will, dann hole ich mir ein Physikbuch und erkläre es mir oder schnapp mir einen Physiker, der es mir erklärt. Das ist der rationelle Umgang. Oder ich sage, das reicht mir, ich beschäftige mich lieber mit anderen Sachen, die ich mir erklären will, es reicht mir, dass es funktioniert. Alles keine Übergänge zur Religion. Religion heißt immer, dass der Apfel vom Baum fällt, nach unten auf die Erde und nicht nach oben im Himmel fällt, ist Gottes Werk. Ja, absurd. Lachen selbstgläubige Physiker. Aber vielleicht noch eine Sache, es geht ja auch gar nicht bei der Religion um diese Erklärung singulärer Phänomene. Der Übergang, den ich vorhin versucht habe zu charakterisieren, ist ja das, was ich diese Sinnfrage genannt habe. Das Leben überhaupt bereitet mir so viel Trübsal, so viel Pein. Wie ist denn das zu erklären? Das kann doch wirklich nicht alles gewesen sein in meinem Leben. Das ist schon mal von der Fragestellung her eine unvernünftige Fragestellung, weil sie sich verabschiedet von dem schlichten, rationellen Gedanken, was mir passiert, nur Unglück? Woran liegt denn das? Woran liegt denn das? Eins, zwei, drei.
Ich habe noch eine Verständnisfrage. Du hast am Schluss, von, wenn ich richtig mitgekommen habe, von drei Dingen gesprochen. Also die Leibniz-Ideologien, da wäre einmal die religiöse, sich Widersprüchlichkeiten zu erklären, hinreichend gesagt. Dann das mit dem Selbstbewusstsein, also es hängt davon ab, was für ein Bild ich von mir selber mache. Das war dann das Psychologisierte.
Ja.
Und dann noch ein drittes.
Was die dritte? Das, was ich zwischendurch mal die staatliche Agitation genannt habe. Das, was die Leute so normalerweise in der Schule als Hauptstrang des Curriculums lernen. Demokratie ist die beste aller denkbaren Staatsformen. Geld ist ein Mittel, das ist toll zum Einkaufen. Ohne Geld käme man an die Sache nicht ran. Wenn du versagt hast, hast du nicht genug geleistet.
Und wo ist der große Unterschied, also die Trennlinie zwischen dem gesellschaftlichen, das wäre ja dann das Glückes Schmied, und dem Selbstbewusstsein, das Bild, was ich von mir selbst mache, also das ist ja sehr eng verknüpft, ich sehe nicht so genau da einen trennscharfen Unterschied.
Also erstens, es gibt eine Identität. Nein, zwei Gemeinsamkeiten. Die erste Gemeinsamkeit besteht darin, dass es Quatsch ist. Es ist Falsches. Das sind falsche Erklärungen von dem, was mit den Menschen passiert. Wenn der Mensch entlassen wird, liegt es nicht daran, dass er nicht genug geleistet hat. Der hat 10 Jahre lang rabottet im Betrieb oder 20 Jahre bei Opel und wird rausgeschmissen. Ja, warum? Weil GM beschlossen hat, Opel ist nicht mehr Konkurrenzfähigkeit in dieser Aufstellung. Erstens falsch. Die Sache mit dem Selbstbewusstsein ist darin falsch, dass die Menschen behaupten, ich muss nur fest an mich glauben, dann habe ich Erfolg. Ja, glaub mal fest an dich, und bewirb dich mit 10 anderen Kollegen um 2 Arbeitsplätze. Na klasse. Übrigens, dieser ganze Quatsch, Erfolg wird im Kopf entschieden. Das hört man im Sport immer. Wird im Kopf entschieden. Du musst dir bloß ein Selbstbewusstsein aneignen. Über Enke will ich jetzt nicht reden. Oder können wir auch reden. Das ist ja die eine Abteilung. Der hat Sinnfragen gewälzt und hat die Sinnfrage für sich negativ entschieden. Hat keinen Sinn mehr, hat er gesagt. So. Das ist, also erste Gemeinsamkeit, das sind falsche Erklärungen. Zweite Gemeinsamkeit, es sind nicht religiöse Erklärungen. Im einen Fall wird Bezug genommen auf ein Prinzip, was gilt. Du musst dich in der Konkurrenz betätigen. Und im anderen Fall wird Bezug genommen auf den Menschen, der tatsächlich mit Wille und Bewusstsein sich in der Welt rumtreiben muss. Religion sagt, ich bin Staub, der Herr ist verantwortlich für alles, was passiert. Und wenn es mir schlecht geht, habe ich Mist gebaut, bin ich Sünder. Die Identität, die Differenz zwischen den beiden. Ersten, die Differenz zwischen den ersten beiden Religionen habe ich damit genannt. Die Differenz zwischen den ersten beiden ist, die Selbstbewusstseinskiste ist eine Form der Psychologisierung von Leistungsmoral. Der Übergang geht so. Der Mensch ist groß geworden mit dem Argument, leiste was, dann bist du was. Jetzt leistet er was, aber ist nichts. Das kann er vielleicht 3-mal machen. Vielleicht kommt er beim 4. Mal auf die Idee, das kann ich hinhauen mit dem Leistungsprinzip hier. Alles Quatsch. Dann soll er zu mir kommen oder zu uns kommen, dann erkläre ich ihm, wie es richtig geht. Er kann aber auch den Übergang machen. Es liegt daran, dass ich mich als Person, die etwas zu leisten hat, nicht an mich geglaubt habe. Also liegt es tatsächlich an mir, nicht an meiner fehlenden Leistung, sondern an meinem fehlenden Glauben an mich als jemand, der zu Erfolg berechtigt ist. Das ist der psychologische Übergang, der in diesem ganzen Selbstbewusstseinskack drin ist. Und wie gesagt, welche dieser falschen Erklärungen des gesellschaftlichen Lebens mit all seinen Höhen und meistens vor allen Dingen Tiefen die Menschen dann wählen, das erlaubt der Staat großzügigerweise jedem Einzelnen. So, jetzt waren, ich weiß nicht, ja, eins.
Das eine ist so, also das Leistungsprinzip ist auch ein psychologischer Übergang. Das ist doch beides halt, das Subjekt stellt sich jetzt mit Verhältnissen, die halt eingerichtet sind, nimmt Schaden und sucht den Schaden immer an sich. Und stellt halt einmal fest, ich habe halt nicht genug geleistet oder ich habe halt nicht richtig damit geglaubt. Also, Dieses Selbstbewusstsein, das geht ja auch einher bei der Strandagitation, also bei der Schule und solchen Sachen.
Nicht ganz, nicht ganz. Du hast jetzt wieder praktisch im Leistungsprinzip den Übergang zur Psychologie benannt. Ich will es nochmal machen. Es ist ein Übergang drin, den habe ich ja eben auch schon gesagt. Wenn der Mensch sagt, ich bin zu nichts gekommen, weil ich habe die Überstunden nicht mitgemacht. Ich habe die Sonntagsschicht verweigert. Dann sind das Hinweise darauf, dass er sagt, da gab es Leistungsanforderungen, denen habe ich nicht genügt. Das ist noch nicht Psychologie. Die Psychologie ist erst, der psychologische Übergang ist zum Beispiel, mir fehlt es an Leistungsbereitschaft. Mir fehlt es an Leistungsfähigkeit. Und noch ein Schritt weiter ist das, was ich eben diesen Selbstbewusstseinskult genannt habe. Ist dann, ich glaube nicht an mich als jemand, der zu Leistung fähig ist. Das sind alles kleine Schritte hin zu diesem anderen. Aber ich würde dir durchaus zustimmen, dass in der normalen Abteilung der Leistungsideologie immer schon der Übergang zur Psychologie mit drin steckt. So, jetzt waren da.
Ich würde mich gerne mal mit der Vorgeht mal anschließen in der Theorie. Und ich finde das Beispiel da ziemlich gut. Also weil du weißt nicht, wie lange du tun wirst. So, die wissenschaftliche Grundlage fehlen wahrscheinlich den meisten Menschen im Raum. Und ich kann diese Lampe sehen, sie leuchten. Und ich habe gerade zwei vorrangige Möglichkeiten, mir das zu erklären. Und ich kann es einem Physiker geben und ich kann es einem religiösen Menschen geben. Und in dem deiner Theorie würde ich sagen, auch der religiöse Mensch bietet mehr Erklärungsmöglichkeiten an. Und nur weil die in der Wissenschaft der vorrangige Diskurs ist, der zeremonialere Diskurs ist, weiß ich nicht, ob es besser ist. Aber ich bin was Gott nicht religiös, ich würde das nicht gutheißen, aber ich finde das so auf eine lineare Bewertungsschiene finde ich gut gemacht. Und auch diese Lampe immer Leute, wenn du auf den Schalter drückst, ist nicht klar, das weißt du aus der Empirie, aber nicht, weil es erklärt.
Ich habe dir ja gerade hier so gemacht.
Ja, das ist Empirie. Das weißt du nicht.
In deinem Argument ist ein Widerspruch drin. Du hast nämlich angefangen mit dem Satz, kriege nicht mehr genau hin, wenigstens du hast darauf verwiesen, dass es Leute gibt, denen fehlen die wissenschaftlichen Grundlagen zur Erklärung dafür. Ja, die Grundlagen. Das sind aber Grundlagen, die sich im Bereich der Physik befinden. Ja. Ja, was denn nun? Also aufpassen, dass wir jetzt nicht wirklich in die Spinnerei abgleiten. Ja, das gibt es, dass Leute nicht wissen, warum das passiert. Aber es gibt doch die Erklärung. Es gibt sie doch. Sie liegt doch als wissenschaftliche Erklärung vor. Wollt ihr das bestreiten?
Nein, aber warum?
Gut, Punkt. Nein reicht mir jetzt schon. Das Nein reicht mir erstmal.
Aber ich glaube, wenn Religion los, dann reißt das Diskussion einfach unfällig. Also, das ist so unmöglich. Also, nur weil das gerade der vorherrschende Diskurs ist, ist doch nicht zwingend richtig. Also, und auch die Gründe der Antworten, das ist, wenn jemand das Religion einfach niemals antworten, das ist nicht hier.
Nein, das ist. Ja, mach halt.
Die Physik ist doch kein vorherrschender Diskurs, sondern mit dem Wissen über Lampen werden Lampen hergestellt zum Beispiel. Deswegen kannst du die super im Baumarkt kaufen, jede Menge, zu Hause einschrauben und wenn du den Schalter wieder umlegst, leuchtet sie. Also, weißt du, da bist du angewiesen sogar darauf, dass jemand weiß, wie das Zeug funktioniert.
Wenn du in der Physik sagen würdest, würde er sagen, dass das nicht stimmt. Dann würdet ihr sagen, ich habe ein Modell davon, wie es vielleicht sein könnte und es funktioniert oft genug.
Ja, genau.
Das ist die einzige Aussage, die man treffen kann. Aber der Clou ist doch, eine Wahrheitsfrage kann man nicht beantworten.
Nein, stimmt nicht.
Auch bei Wissenschaft ist die konsequent aus Menschen. Das ist ja nicht, das hat ja nicht irgendein Mensch aus dem Nichts heraus, sondern es war da. Auch das hat der Menschen geschaffen.
Nein. Nochmal. Wenn das Licht jetzt ausgeht, ohne dass ich irgendwas dran gemacht habe, dann würde ich jetzt mal sagen, die Birne ist kaputt. Dann würde ich nicht sagen, jetzt hat Gott mich gestraft. Wenn ich sagen würde, Gott hat mich gestraft, dann müsste ich im Dunkeln sitzen bleiben. Was mache ich aber? Ich tausche die Birne aus. Ne? Völlig rationell. So geht der normale Mensch in seinem Alltag mit der Gewissheit, dass das tatsächlich auf Naturwissenschaft beruht, um. Obwohl er es sich selbst vielleicht im Einzelnen nicht erklären kann. Er verlässt sich darauf, dass es diese ermittelten physikalischen Grundlagen gibt. Deswegen funktioniert das auch. Deswegen geht er auch über die Brücke und hat nicht etwa Angst, dass er, wenn er sie betritt, dass sie zusammenbricht unter ihm. Und deswegen verlässt sich der Herr Obama darauf, wenn er die nächsten Bomber wieder über Afghanistan losschickt, dass die Bomben auch tatsächlich nach unten fallen und nicht nach oben fliegen. So, das ist nichts anderes als Wissenschaft. Jetzt zu dem Modellzeug. Es gibt in der Tat innerhalb der Naturwissenschaft so etwas wie verschiedene Erklärungen desselben Phänomens. Das gibt es in der Optik, das gibt es in der Elektrizität und so weiter und so fort. Verschiedene Erklärungen desselben Phänomens. Gerade in der Optik ist es zum Beispiel möglich, mit der einen Erklärung kann ich Linsen herstellen, kann ich aber keine Laserstrahlen produzieren. Aber ich kann damit Linsen herstellen. Mit der alten Newtonschen Optik kann ich Linsen produzieren. Kann ich Ferngläser produzieren. Das stimmt dann. Ja, aber andere Abteilungen der Optik sind mit dieser Form der Erklärung von Natur mir erstmal verschlossen. Die Lasergeschichten sind ein optisches Gesetz, was nicht auf Newton basiert, sondern auf neueren Geschichten. Aber immer sind sie ein Stück erklärter Natur in Anwendung gebracht und korrekt umgesetzt. Soweit zu den Modellen. Eure Modellgeschichte, die ihr im Kopf habt, die habt ihr aus den Gesellschaftswissenschaften. Da ist Modell immer, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich denke mir mal was aus. In der Physik und den übrigen Naturwissenschaften sind es, nein, das sind geprüfte Erfahrungen, das sind experimentell geprüfte Erfahrungen. Das ist doch nicht Trial and Error. Naturwissenschaft, was man das ganze Zeug, was Naturwissenschaft seit Beginn des Kapitalismus vorangebracht hat, ist nicht Versuch und Irrtum, ist doch nicht Alchemie, sondern naturwissenschaftlich umgesetzte Erkenntnis, in Gesetze gefasst, angewandt, umgesetzt in von mir aus in Häuser, in Brücken, in Handys, in Brillen, in sonst was. Nochmal, ihr müsst euch, ihr dürft Religion nicht auf falsche Erklärungen runterbringen. Weil Religion erstens im Ausgangspunkt die Negation jeder Erklärung ist. Die Negation jeder Erklärung insofern gesagt wird, alles was es gibt, ist Resultat des Willens des Schöpfers. Alles. Es ist eine Allerklärung. Jetzt logisch gesprochen ist eine Allerklärung eine Erklärung, ein Satz, der alles erklären soll, zugleich ein Satz, der nichts erklärt. Aber diese alle Erklärung, die zugleich nichts erklärt, als Gewissheit zu nehmen, ist die Unterwerfung unter das Prinzip, ich will mir nichts erklären, sondern ich will mich in dieser Gewissheit einrichten und in der Gewissheit einrichten, dass ich nur Stäubchen bin und der Herrgott da oben alles regelt, führt halt zu den Abteilungen irdischer Demut, irdischer Anpassungsbereitschaft, irdischer Verstandesleugnung, irdischer Opferbereitschaft. Das ist Religion. Und nicht einfach nur falsche Erklärung. Bitte? Hardcore-Religion? Was soll ich sagen? Religion ist Hardcore-Religion.
Aber es kommt auch auf die Wahl, ganz grundsätzlich auf die Wahl der Mittel an. Also man kann ja sogar aus naturwissenschaftlicher Perspektive von, also an dem geraten, wo man auch davor kapituliert, aber es ist doch ein Unterschied, da sind wir bei dem Beschluss, den wir ganz am Anfang sprachen. Einfach die Wahl der Mittel, also ob du nun hingehst und sagst, ich beschließe aber, dass ich glaube und dass ich deshalb einen Wahrheitsanspruch daran formulieren kann und einfach sagen kann, du musst nicht erklären können, es existiert, wie auch immer. Oder ob du eben gewählt hast, ja, wissenschaftlich rationell Erkenntnis zu verfolgen und dann trotzdem sagen kannst, da werde ich nicht hintersteigen, da wird auch wahrscheinlich die Wissenschaft zu meinen Lebzeiten nicht hintersteigen. Nichtsdestotrotz ist diese Unerklärlichkeit nicht im geringsten dieselbe und das ist auch der qualitative Unterschied. ja riesig, ist ein riesiger qualitativer Unterschied. Und trotzdem ist das als nicht erklärbar wegen der fehlenden Mittel ansiehst oder als nicht erklärbar, weil es absolut transzendental für immer und ewig nicht erklärbar ist, weil es von irgendeinem Willen oder was auch immer abhängt.
Es gibt, darf ich mal eben, es gibt hier nur zwei Wortmeldungen. Ich will jetzt nicht die Debatte nicht abbrechen, aber vielleicht sind das auch Beiträge hierzu.
Nein, ich möchte jetzt was anderes beitragen.
Ich wollte was anderes beitragen.
Machen wir es mal.
Ja. Also, was ich glaube, was auch noch an dem Punkt ganz wichtig ist, zu sagen, du analysierst die einzelnen Abteilungen ihrer eigenen Logik nach komplett durch. Von Anfang bis hinten. Was ja auch vernünftig ist, was ja auch Sinn macht. Aber ich glaube, dass in der heutigen Gesellschaft das gar nicht mehr notwendig ist, dass man jetzt nur Anhänger von einer Abteilung ist. Also das würde ich jetzt nämlich nochmal fragen, weil du hast gerade diese drei einzelnen Abteilungen aufgezählt und ich würde jetzt wollte einfach nur fragen, ob du das meinst, dass man sich halt für eine Abteilung entscheidet und die dann halt auch straight durchzieht. Das glaube ich nämlich eben nicht, weil nämlich gerade heute denke ich nämlich auch, dass es ein Grund ist, warum die Leute nicht mehr in die Kirche rennen, weil ihnen das nicht individuell genug ist, weil nämlich heute jeder sich seinen eigenen Glauben, und da legen auch viele großen Wert drauf, dass sie ihren eigenen Glauben haben und den kann man sich zusammenzimmern aus, also da kann man hier was vom Buddhismus rausziehen, da was vom Christum, der Jesus ist immer schön, der hängt sich gut aus, auf jeden Fall, das ist so eine Art persönliche Willkür, wo man sich nicht reinreden lassen will in seinem eigenen Glauben, weil das sozusagen das einzige Refugium noch ist, wo man sich mit Gesetzmäßigkeiten, mit etwas, was vorgegeben ist, was bestimmt ist, sozusagen von anderen Stellen aus, wo man sich da einfach austoben kann und seine komplett eigene Freiheit irgendwie ausleben kann. Also ohne logische Gesetze. Also dass die Gesetze der Logik überhaupt nicht mehr zur Anwendung kommen.
Dazu gleich eben, da würde ich dir durchaus recht geben. In beiden Punkten, die du gesagt hast. Erstens ist es ja so, wie wir in dem Gespräch mit ihm da festgehalten haben, es gibt zwischen allen drei Abteilungen, die ich jetzt genannt habe, immer Übergänge. Und innerhalb der religiösen Abteilung sowieso zwischen den einzelnen Regionen. Ich habe die Differenzen zwischen den Regionen habe ich noch gar nicht angesprochen. Der eine, das ist völlig so richtig, wie du sagst. Deswegen gibt es auch Menschen, die sind, wenn sie gut drauf sind, sind sie Selbstbewusstseinshänger. Und wenn sie schlecht drauf sind, dann sagen sie, ich gehe in die Kirche. Alles gibt's. Das ist die eine Sache. Die andere Sache stimmt, finde ich auch richtig. Es ist, das muss man sich mal vorstellen, in der Tat, hierzulande, für viele Menschen wirklich der letzte Hort der Freiheit, wo sie sich ihr eigenen Kram zusammendenken können. Dieser Spinnkram, das reservieren sie sich für sich als Bereich ihrer Freiheit. Müssen wir überlegen, was das eigentlich über diese Gesellschaft aussagt. Ist das sozusagen ein Bereich, ein privater Bereich von Freiheit ist, wo einem erlaubt wird, diesen Quatsch zu machen. Das Problem ist ja nur, es bleibt nicht nur bei Spinnereien im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer oder sonst wo, sondern diese Spinnereien haben ja immer Auswirkungen auf die Art und Weise, wie der Mensch mit dem Spinnkran im Kopf sich zu dem verhält, was ihm diese Gesellschaft antut. Wenn er es nur bei sich zu Hause machen würde, und dann wäre es rum und außerhalb seiner vier Wände ist ein vernünftiger Kerl, abgesehen davon, dass das nicht ginge, hätte ich nichts dagegen. Aber leider ist es so, dass diese Privatspinnereien, dieses Refugium von kreativer Esoterik, nenne ich das mal, eben nicht ohne Konsequenzen ist für die Art und Weise, wie er zu den gesellschaftlichen Konsequenzen, die Kapitalismus und Staat den Menschen bereiten, steht und sich verhält. Mit diesen Menschen ist kein Widerstand gegen irgendetwas, kein vernünftiger Widerstand gegen irgendetwas, was diese Gesellschaft ist, zu leisten. Nur falscher Widerstand. So, jetzt war er noch dran.
Ja, ich möchte auf den Punkt zurückkommen, wo gesagt wurde, in der christlichen Religion wäre Übel wie Krankheiten, Missgeschicke und so weiter Strafe für begangene Sünden. Das mag zwar in der Volksreligion, in der christlichen Volksreligion zutreffen, ist aber nicht kirchliche Lehrmeinung. Diese Auffassung gibt es in den asiatischen Religionen wie Hinduismus, Buddhismus, Stichwort ist da Karma. In der christlichen Religion steht am Ende das Gericht. Das heißt, da wird abgerechnet. Im Diesseits gibt es mit dem Begriff der Theodizee. Das heißt, warum geschieht es? Warum lässt Gott das zu? Und es wird zugegeben, dass dieser Punkt, also der Theodizee, nicht zu Unrecht als der Fels des Atheismus genannt wird.
Ja, klar.
Aber ich wollte also jetzt eigentlich nur richtigstellen, dass es nicht kirchliche Lehrmeinung ist, dass das Unbill, das Unglücke, Folge für begangene Sünden ist.
Du hast dich selbst widersprochen. Dein Hinweis auf das jüngste oder letzte Gericht ist nichts anderes als die Bestätigung dieses Gedankens. Das letzte, das jüngste Gericht ist die Abrechnung mit dem irdischen Leben.
Richtig.
Wie wird da abgerechnet? Es wird nicht aktuell abgerechnet, es wird abgerechnet am Ende. Über das, was im Laufe des Lebens der Mensch sich an Gottgefälligen und Nicht-Gottgefälligen geleistet hat. So, das Nicht-Gottgefällige, das ist die Sünde. So, jetzt gibt es den Übergang von mir aus in Volksregionen, es ist mir ja wurscht, die Kirche ist ja auch inzwischen der Auffassung, dass man beim Blinddarmdurchbruch nicht mehr betet, sondern zum Arzt geht. Dass diese Übersetzung, das jüngste Gericht, ziehen wir ein bisschen vor, ein bisschen scheibchenweise erfahren wir die Logik des jüngsten Gerichtes schon im jetzigen Leben, dann werde ich jetzt schon für nicht gottgefälliges Leben bestraft, vorgezogen bestraft, durch Krankheit, durch Verlust von Lieben und so weiter und so fort. Das ist die Konsequenz, von mir aus auch die volkstümliche Konsequenz dessen, was in der Logik des jüngsten Gerichtes drin ist.
Also ich denke schon, dass wir auch da doch sorgfältig unterscheiden müssen.
Warum?
Na klar, deswegen habe ich ja gesagt, es ist nicht dasselbe, sondern es ist eine Konsequenz davon. Also das haben die sich nicht gegen die Kirche ausgedacht, die Leute, die sagen, die alten Omas, die sagen, ich werde für meine Sünden bestraft, sondern die haben die Logik des jüngsten Gerichtes vorgezogen. Das ist dasselbe.
Die Charakternacht ist halt eh gleich, weil beides meint ja dieser Knechtsgedanke einfach rauskommt, dass gesagt mit all den Schaden, den ich nehme, naja, dafür wird mir halt am Ende wieder was Gutes widerfahren, oder der hier so über mir steht und dem alles so gut geht, der wird am Ende aber bluten. Das tut sich auch dann auch in den Sprüchen aus, die jeder kennt, halt, die Letzten werden die Ersten sein und Jesus liebt die Kranken und Schwachen.
Richtig.
Der ist halt die Knechtsgesinnung. Und ob ich die jetzt ein Scheibchen serviere oder dann am letzten Tag, ist halt oder am Karma, den Wesenszug nach, ist das schon gleich.
Ich denke schon, dass da ein Unterschied ist. Es gibt auch einen Beleg in der Bibel. Und zwar, die Leute kamen zu Jesus.
Das, in der Bibel gibt es für alles einen Beleg.
Ich meine jetzt einen speziellen Beleg.
Gibt es für alles einen speziellen Beleg?
Die Leute kamen zu Jesus und erzählten ihm, da ist ein Turm eingestürzt, da sind Leute begraben worden und zu Tode gekommen. Er wurde gefragt, ist den Leuten das passiert, zur Strafe für ihre Sünden? Jesus hat gesagt, das hat damit nichts zu tun. Und er hat darüber hinaus gesagt, auch ihre Vorfahren, Eltern, Voreltern, auch für die hat es nichts damit zu tun. Also, dieser Punkt ist glasklar. Sie können das natürlich jetzt mit dem Jenseits versinken, aber das halte ich also nicht für angebracht.
Ihr werdet für eure Sünden bestraft bis ins letzte Glied und so weiter. Also aufpassen, das mit Bibel zu argumentieren, sollen wir mal lassen, weil da kann man wirklich für alles was finden. Ich will aber noch einen Gedanken sagen, dann kommt ihr nochmal dran. Nochmal zum Beleg für diese Logik. Das jüngste Gericht, vorgezogen von Menschen, die Schiss haben vor ihm, und sich jetzt schon die Drohung des jüngsten Gerichtes vorstellen in ihrem Leben. Es gibt keinen Christen, der sagt, ach, das jüngste Gericht ist weit hin, jetzt lebe ich mal ordentlich vor mich hin und sündige, dass es nur eine Lust ist. Das gibt's nicht. Das ist die Drohung, wer das jüngste Gericht ernst nimmt, der lebt mit dem Damoklesschwert dieser Drohung. Ich muss immer gottgefällig leben. Und immer dann, wenn der Mensch eine Schädigung erfährt, sagt er, oh, habe ich vielleicht nicht gottgefällig gelebt. Also es ist dieselbe Logik. So jetzt, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Ja, bitte.
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, es gibt ja solche Sachen wie Viehzufuhr oder Kopfreiter und sowas, die quasi vom Status anerkannt sind. Und spricht das nicht eigentlich gegen diese Privatisierung von Religion? Also, weil wenn man dann kraftleitiger feiern geht und es kriegt dann schon mit, dann muss der ja Strafe haben, weil er quasi gar nicht Religion angehört.
Ja. Jein. Privatsache muss man aufpassen. Privatsache heißt nicht, es ist jedermanns eigene Sache. Sondern Privatsache heißt, die Kirche hat sich auf den Standpunkt zu stellen, dass ihre Ideologie nicht dem Staat Konkurrenz machen soll. Dass sie ganz bei den Gemeindemitgliedern selber bleiben soll. Und sich nicht aufstellt als Gegenmacht. Das ist der Kern von Privat. Das ist die eine Abteilung. Die Kirche, die das macht und sich auf diese Art und Weise für staatliche Instrumentalisierung als nützlich erweist, die wird auch schon mal honoriert. Und dann gibt es halt Staaten, ist nicht bei allen Staaten so, dass der Staat die Kirchensteuer einzieht. Bei vielen ist es nicht. Hierzulande sind die christlichen Religionen honoriert worden für ihre Unterwerfung unter das Prinzip Instrumentalisierung für staatliche Ideologieproduktion. Und deswegen ist zugestanden worden, erstens, ich ziehe für euch die Kirchensteuer ein, und deswegen ist zugestanden worden, kirchliche Feiertage sind arbeitsfrei. Ihr wisst aber auch, dass es ständig einen Streit gibt um die Frage. Ständig sind die Arbeitgeber und sagen, wir viel zu viel kirchliche Feiertage, das geht nicht, da ist Deutschland nicht mehr konkurrenzfähig. Und schon wird überlegt, wie sieht's denn aus? Kann man nicht den einen oder anderen streichen und da doch arbeiten? Und deswegen gibt's inzwischen auch nicht mehr das rigorose Verbot der Nichtarbeit, der Arbeit am Wochenende. Jetzt wird durchgearbeitet. Das ist erstmal etwas, was auch gegen die Kirche hierzulande durchgesetzt werden musste. Also wie weit die Honorierung der Unterwerfung der Kirche unter den säkularen Staat geht, das hängt immer von Entscheidungen des Staates selbst ab. Es gab eine Debatte in Deutschland, woran sich entzündet hat, weiß ich gar nicht mehr, vielleicht wissen das Fachleute, wo der Staat gesagt hat, wenn die Kirche so weitermacht, dann sollen sie ihre Steuern selber einziehen, dann mache ich das nicht mehr für die. Schluss aus. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Fall das war. Also so würde ich die Fragen beantworten. Dann passen Sie rein in das, was ich erzählt habe.
Aber welchen Nutzen hat denn der Staat davon, zum Beispiel, dass sonntags nicht gearbeitet wird, weil es ja in der Bibel steht zum Beispiel? Davon hat der Staat ja keinen Nutzen?
Nein, davon hat er keinen Nutzen.
Eigentlich macht ja. Doch eigentlich nur, willigt der Religion ja eigentlich nur ihre Vorteile, sag ich mal, ein, wenn er davon auch profitiert. Und wenn ja. Der Bürger sonntags nicht arbeiten geht, dann kann der Staat, oder da nichts gekauft wird, kann der Staat keine Steuern einnehmen, etc. Und dann hat er ja halt wirklich einen Nachteil davon.
So. Einerseits sage ich ja, andererseits sage ich nein. Ja, sage ich, als der Staat natürlich in dem Fall diese Sorte Arbeitstage erstmal dem Kapital weggenommen hat. Das haben die, da mögen die gläubig gewesen sein, die Kapitalisten, wie sie wollen, das haben die nicht gern gesehen. Wer sich ein bisschen auskennt in der Geschichte der Entwicklung des Kapitalismus, weiß, dass es auch immer einen Kampf um diese beiden Tage gegeben hat. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, den ich schon gesagt habe. Es ist eine Konzession an die Kirche gewesen. ihr seid nützlich für mich, ihr unterwerft euch meinen Bedingungen. So ist eure Agitation, eure religiöse Agitation für mich, für die Herstellung eines brauchbaren Staatsvolkes nützlich. Dafür verzichte ich auf was, auf ein bisschen was. Nämlich, dass auch Sonnabend, Sonntag die Arbeitsmannschaft fürs Wachstum da ist. Die andere Seite vom Wochenende, die der Staat ursprünglich durchaus als Staat im Kopf gehabt hat, heißt, es braucht bei all der Unterwerfung des großen Teils der Menschheit unter das Arbeitsdiktat des Kapitals einen Freiraum, wo die Arbeitsmenschen sich um Familie kümmern. Sich um Familie kümmern. Familie als Wert wird dann gelegt auf diese beiden Tage. Ihr kennt den Gewerkschaftsspruch, der ein widerlicher Spruch ist. Sonntags gehört Vati mir. Das ist ein Gewerkschaftsspruch. Den man umgekehrt lesen muss. Montags, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend gehört Vati dem Kapital. Hurra! Das ist die Wahrheit davon. Also das ist die andere Seite. Es muss diesen Raum geben, hat der Staat mal irgendwann gesagt, wo tatsächlich auch diejenigen, die sonst eingespannt sind fürs Kapital, sich um Familie kümmern müssen. Inzwischen hat er diesen Standpunkt gelockert. Hat er gelockert, weil er gesagt hat, ich muss abwägen zwischen zwei Abteilungen von Nutzen. Brauchbarkeit des Arbeitsvolkes auch am Wochenende für Sonnabend- Sonntagsschicht oder Nutzen der Familie, Sorge der Väter für ihre Familie am Wochenende. Und er hat sich hier gegen Familie entschieden. Fürs Kapital. Muss man einfach mal festhalten.
Beziehungsweise war da andersrum. Also Karlsruhe hat ja gerade geurteilt, dass die vier Sonntage vor Weihnachten gefälligst gestoppt zu sein haben wegen der Erbauung der Leute. Der spirituellen Erbauung.
Das stimmt nicht. Es sind jetzt ein paar Sonntage wieder zurückerobert worden, aber immer noch. Einige sind, also es gibt immer noch 14.
Ja, ihr merkt, das ist ein ständiger Streit noch, ne? Aber es geht zwischen diesen Abteilungen immer hin und her. Man kann ja auch sagen, sonntags frei vor Weihnachten und da haben sie Geschäfte offen. Ne? Das passt ja auch wunderbar zusammen, von wegen Erbauung. Wie findet jetzt die Erbauung statt? Die findet jetzt bei Karstadt, bei Hertie, bei Aldi und in der Innenstadt statt. Geld abzocken lassen vom Geschäft. Das ist dann die Erbauung.
Mein Punkt ging auch noch mal ein bisschen in dieselbe Richtung zu der Konzession an die Kirche. Also im Grundgesetz steht doch, wenn ich mich nicht täusche, in der Präambel auch ein Gottesbezug drin. Und das hatte ich bisher eher immer so gelesen, dass der Staat sich da seine Politik legitimiert, indem er dem irgendwie eine höhere Legitimation durch Gott gibt oder so und nicht als Konzession an die Religion. Würdest du das anders sehen? Und das Zweite wäre noch mal, dass mir jetzt auch tatsächlich noch nicht so klar ist, du hast eben betont, dass der Staat dann unabhängig wäre gegenüber den Religionen, die da am Wandern sind, ob das jetzt Christentum oder Islam ist. Aber er gesteht das ja manchen eben schon zu und anderen Ideen gesteht er das eben nicht zu, eine religiöse Gemeinschaft zu sein. Ich weiß nicht, Scientology war da doch, glaube ich, mal in der Debatte. Da ist mir noch nicht jetzt so richtig klar, was für Interessen da unterwegs sind, die dem einen das zugestehen und dem anderen nicht. Ist das nur Lobby oder...
Die Sache mit der Präambel hast du selber aufgelöst. Das sehe ich genauso, wie du es gesagt hast. Das ist die politische Sorte, sich selbst eine Weihe zu verpassen, unter Berufung auf dieses erfundene Höhere, unter der Voraussetzung, dass hierzulande die Mehrheit der Menschen gläubig ist. Das ist die Voraussetzung. Von daher ist diese Legitimation über gottgewollte Herrschaft auch immer eine Form von Kalkulation. Hat was Berechnendes. Und das Berechnende habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja, die C-Parteien haben deswegen ihr das C reingemacht und immer müssen sie daran erinnert werden, ob es wirklich noch berechtigt ist, damit die gläubigen Menschen tatsächlich auch dann das Wahlkreuz an der richtigen Stelle machen. Das ist das Erste, da gebe ich dir recht. Das Zweite ist, Sekten. Ich will es mal nicht am Beispiel der Scientology machen, aber an der können wir es auch machen. Es gab vor einiger Zeit, gab es mal ein riesen Geschrei in der Zeitung, da ist auf Teneriffa eine Sekte von Deutschen ausgehoben worden, die Vorwand war, die hätten Kinder missbraucht oder ähnliches. Was die betrieben haben, war, sie haben sich als Sekte oder als Religionsgemeinschaft zusammengeschlossen mit ihrer Spezialregion, Religion, welche das war, ist wurscht, und haben sich aus dem gesellschaftlichen Verkehr rausgenommen. Die haben gesagt, wir leben jetzt nur noch Religion. Und das ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt. Religion als Privatsache, wie ich es vorhin nochmal erklärt habe, heißt, dein erster Job ist Geld verdienen. Nachdem du ausgebildet worden bist, musst du Geld verdienen. Dein zweiter Job ist Familie gründen. Dein dritter Job ist als Wahlbürger sich zu betätigen. Dich aus allem rausziehen. Und nur Religion als Leben zu praktizieren, das geht nicht. Wenn das mehr machen, dann wäre das Volk untauglich für das, was der Staat von ihm will. Das ist eine Abteilung, von der er gegen Sekten vorgeht. Das sind die ganzen Übergriffe auf die Sekten in Amerika, die diese Abteilung von abgeschlossener Ausgliederung aus der Gesellschaft war. Das darf nicht sein. Das widerspricht den Bedingungen der Zulassung von Religion. Bei Scientology ist es, will ich erstmal drüber, das ist erstmal das Prinzip. Scientology ist des Übergangs zur kriminellen Vereinigung verdächtigt.
Kann denn aus so einer Sekte quasi, aber vielleicht theoretisch, sich daraus ein, also könnte da die Gefahr bestehen für den Staat, dass sich daraus, aus dieser Sekte, mit dem Gedanken, wie sich ein neuer Staat bildet, der halt quasi sich als oberstes Ziel da setzt, glaube ich, erstmal an den Gott und also diese Religionskacke da anhängt, aber dass er daraus dann Staat entwickelt.
Also erstmal haben diese Sekten, von denen ich gerade jetzt eben geredet habe, es gibt auch noch andere Sekten, kann man gleich nochmal drüber reden, die haben ja gesagt, wir wollen nichts zu tun haben mit der säkularen Welt. Ja? Dann gibt es andere, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Giftattentate von Angehörigen einer japanischen Sekte in den U-Bahnen von Tokio und so weiter. Bitte?
War die A-Ums.
Ja, die A-Ums-Sekte. Die haben den Übergang gemacht, den ich vorhin charakterisiert habe. Die haben gesagt, die weltliche Herrschaft erfüllt das, was ich eigentlich von ihr will, dass auch sie gottgefällig sein soll. Überhaupt nicht. Und zwar nicht nur in einzelnen Punkten nicht, sondern im ganzen Bereich ihrer Politik nicht. Deswegen ist diese Regierung des Teufels und alle Menschen, die hinter der Regierung stehen, gleich mit. Und das haben diese Angehörigen der AUM-Sekte mit Giftattentaten deutlich machen wollen und zugleich die Form der Bestrafung exekutiert, die sie dafür richtig hielten. Also die Übergänge gibt es.
Ja, ich glaube halt, dass wenn so eine Sekte komplett aus dem Staat hin zurückzieht, dass eigentlich das Ziel davon ist, dass quasi die Sekte, deren Glauben sich wieder über den Staat stellt und nicht unter den Staat, wie es der Staat fordert. Und dass halt, dass ich denke, solche Sekten kein Problem damit hätten, gäbe es einen Staat, aber wenn er sich unterhalb der Religion befinden würde, also sich der Religion.
Jetzt sprichst du einen anderen Fall an, den es auch gibt. Das sind die Konstruktionen der Gottesstaaten, der islamischen Staaten, die tatsächlich den Koran zur Grundlage von Politik erklären. Diesen Übergang gibt es. Und das ist übrigens auch der Grund, weswegen der deutsche Staat dem Islam und den Anhängern dieser Religion einen Verdacht hat. Achtung, die sind als Religion, das sieht man ja, In Afghanistan oder sah man in Afghanistan, das sieht man immer noch in Resten bei Gaddafi, das sieht man im Iran und so weiter und so fort. Die haben die Trennung der Politik von Religion noch gar nicht vollzogen. Da ist die Religion, da beansprucht die Religion immer noch tatsächlich Leitlinie der Politik zu sein. Das ist der Verdacht, weswegen die hier immer noch sagen, um die müssen wir uns kümmern. Und eine Islamkonferenz nach der anderen wird gemacht und der Religionsunterricht, sofern er denn erlaubt wird, wird unter Bedingungen erlaubt. Die Bedingungen habe ich, glaube ich, sogar auch schriftlich hier, kann ich euch vorlesen. Die sind halt Religionsunterricht natürlich nur in deutscher Sprache von Leuten, die hier studiert haben. Und sie müssen mit dem Curriculum, mit dem nationalen Curriculum übereinstimmen. Sonst nicht.
Ganz kurz dazu wollte ich noch sagen. Und zwar, ich glaube, da ist einfach das, oder von dem, was du gerade gesagt hast, die Menschen ja zum Großteil ist nicht, dass die Staaten nicht unbedingt nicht säkulär, nicht säkular sind, sondern dass es einfach die falsche Richtung ist. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel momentan die USA anschaut und anschaut, wie Politiker da oft motiviert sind, auf was für eine Base die sozusagen auch reagieren müssen bei ihren Wählern halt, dann sieht man ja auch, dass sehr viel religiös kultiviert wird, oder wenn man sich den Präsidenten wie Bush anschaut, wo immer hinterfragt, ob das wirklich so ist, aber ne, also es ist einfach dann halt nicht die christliche Religion, sondern der andere, deswegen ist es gefährlich. Eine andere Sache, die ich dich direkt fragen wollte, und ich erwarte nicht unbedingt eine Antwort, weil es recht persönlich wird. Du hast halt ja, also deswegen, wollte ich es vorbereiten. Du hast ja vorhin sozusagen Motivation und auch Sinn im Leben sehen und warum macht man irgendwas. Ich meine, ich merke jetzt schon bei dir, dass du auch eine gewisse, Richtung agitierst. Was wäre jetzt sozusagen, also was wäre eine Utopie, in die du, also eine Gesellschaftsform, Utopie, in die du tendieren würdest, wenn du eine tendierst? Beziehungsweise, würdest du das sozusagen, also ist das sozusagen, dass du eher siehst, dass Leute sich halt in Richtung einer Utopie motivieren sollten, oder sollten die, sagen wir, eher nihilistisch motiviert durch die Welt laufen, oder einfach eine pragmatische Frage?
Die ist überhaupt nicht pragmatisch. Nee. Also eigentlich habe ich im Laufe meines Vortrages immer dann, wenn ich die Religion immer noch konfrontiert habe mit dem Staat. Die machen das Staat. Die Antwort gegeben. Nur mal ein Beispiel. Die gescheiterten Interessen im irdischen Leben zurückzuführen auf Gottes Wille, in der Kurzfassung, ist geht nicht, ohne dass man tatsächlich für sich zu dem Urteil durchgerungen hat, diejenigen, die dafür verantwortlich sind, hierzulande, in dieser Gesellschaft, die können es nicht sein. Jetzt sage ich, also statt sich die Frage zu stellen, woran liegt es denn, dass ich jetzt entlassen worden ist? Woran liegt es denn, dass ich als einziger von 50 Kandidaten die Prüfung nicht bestanden habe? Und so weiter und so fort. Machen die das und das und das. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Und das ist erstmal tatsächlich, jenseits von Utopie und Nihilismus, da sage ich gleich noch was dazu, die von mir aus sehr praktische Empfehlung. Mit dem Verstand, wie ausgebildet oder nicht ausgebildet er nun auch immer ist, da kann man ja auch dran arbeiten, sich die Frage zu stellen, was geht hier eigentlich in dieser Gesellschaft mit mir vor? Woran liegt es eigentlich? Wie ist es zu erklären? Und das muss ja erklärt werden, dass in einer Gesellschaft, die von Menschen konstruiert ist, wo alles, was es in der Gesellschaft gibt, Resultat menschlicher Zwecksetzung ist, die Interessen von so vielen Menschen nicht aufgehen. Wie erklärt sich dieser zentrale Widerspruch des Kapitalismus? Woran liegt es? Die Richtung, in der ich da denke, als Angebot, heißt ja, bitteschön, wenn man sich einer Ökonomie unterwirft, die eine Konkurrenzökonomie ist, die alle Abteilungen des gesellschaftlichen Lebens, auf die es ankommt, als Konkurrenz organisiert, dann darf man sich bitte nicht wundern, dass die Interessen der meisten Menschen, mögen sich auch noch so sehr anstrengen, nicht aufgehen. Weil Konkurrenz nun mal nichts anderes heißt als, es wird sortiert in der Konkurrenz über Leistung oder was auch immer, zwischen wenigen Siegern und vielen Verlierern. Das ist so. Also muss man die nächste Frage stellen. Wieso ist diese Gesellschaft über Konkurrenz organisiert? Wenn die Konkurrenz immer das absurde Resultat hat, dass die Menschen sagen, mir geht es darum, dass es mir mal gut geht in der Gesellschaft. Und sie strengen sich an. Und für die meisten kommt raus, ist nicht aufgegangen. Okay. So, jetzt lass mich noch zwei Sachen zu Utopie und Nihilismus sagen. Also in der Richtung muss man nachdenken. Ne? Die Gläubigen oder die auf dem Trip zum Gläubigen sind, machen angesichts dieser Situation, die ich gerade eben gesagt habe, den Übergang zur Lebenssinnfrage. Was hat denn dann das Leben einen Sinn, wenn es nie mir das beschert, was ich eigentlich haben will? Das ist das Unvernünftige. Ein Satz zu Utopie und Nihilismus. Ich bin ganz schwer gegen Utopien, weil die Bildung von Utopien, das ist auch so eine Konstruktion, die sagt, wenigstens in der Vorstellung möchte ich eine schöne Gesellschaft haben. Ich will nicht in der Vorstellung eine vernünftige Gesellschaft haben. Ich will alle meine Kraft reinsetzen, dass die vernünftige Gesellschaft wirklich wird. Das ist die Kritik an Utopie. Nihilismus ist als Form der Philosophie ein Quatsch, weil wozu ich Nein sage, das hängt immer noch von dem Gegenstand ab, den ich beurteile. Zu dieser Veranstaltung würde ich mich nie nihilistisch stellen. Würde ich sagen, klasse, dass es die gibt. Klasse, dass ich Gelegenheit hatte, was zu erzählen. Klasse, dass wir Gelegenheit haben, so viel zu diskutieren. Zu anderen Abteilungen sage ich schwer Nein. Beispielsweise zum Privateigentum und so weiter und so fort. Das ist die Kritik am Nihilismus als Prinzip. Ja, die habe ich gerade gesagt. Motivation oder Handlungsvorschlag? Meine Motivation geht ich gar nichts an.
Handlungsmotivation irgendwie. Also es scheint ja halt darum zu gehen, dass sozusagen du jetzt oder sozusagen schnell darauf hinwirkst, dass hier eine Welt, Gesellschaft, was auch immer du ein persönliches Umfeld hast, in dem deine Bedürfnisse erfüllt werden können.
Wenn es schnell ginge, wäre ich der Erste, der damit hoch zufrieden wäre, aber ich arbeite schon 35 Jahre daran, weißt du? Und damit hast du übrigens auch zugleich schon Motivation. Ich nenne es nicht Motivation, sondern den Grund, warum ich das mache, genannt. Ja, weil es halt noch nicht erreicht ist. Weil es vernünftig ist, aber noch nicht erreicht ist. Und ich sause in der Weltgeschichte rum, weil ich sage, ich allein kann es nicht schaffen und versuche Leute wie dich zu überzeugen, da mitzumachen. Das ist alles.
Ja. Ich habe eine Frage oder ein Problem mit den Sinnfragen. Und zwar sagst du, erstmal muss jetzt konkret die Sinnfragen, warum ich, warum jetzt und so weiter, sind sinnlos. Nehmen wir mal ein Beispiel, jetzt eine nahe Person, ein Tier, wie auch immer, Vater, Mutter, Partner, wie auch immer. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es irgendeinen Menschen gibt, der nicht automatisch durch seine Natur, durch seine Veranlagung irgendwann auf diese Frage einfach kommt. Warum ist denn diese Person jetzt gestorben? Warum diese Person? Einfach weil, das hast du auch eben gesagt, als du die Meditation kritisiert hast, weil der Mensch nun mal dazu veranlagt ist, zu denken, nach dem Warum zu fragen, wie auch immer. Und zweitens, weil einfach auch, weil es eine wichtige Person war. Das heißt, natürlich stellt man sich immer die Frage, warum. Und jetzt frage ich mich, warum ist es dann ein Problem, wenn man dieses negative Gefühl, das man natürlich darauf erhält, dadurch versucht wegzubekommen, indem man sich diese übernatürliche Kraft, ich will jetzt gar nicht Gott sagen, diese wie auch immer Gott sucht, der einen raushilft, egal ob dieses Denken ja irgendwo vielleicht falsch ist oder auch nicht rational, der Mensch handelt ja nicht immer rational. Und auch vielleicht unabhängig jetzt von jeder Religion, weil das ist für mich auch noch nicht deutlich genug geworden, diese Trennung von Glauben und Religion. Ich fand, das war recht vermischt worden.
ich mache das letzte Mal eben. Religion ist die Zusammenfassung von Glaubensinhalten. So habe ich erst.
Kann auch Glauben ohne eine Religion
anzugehören. Ohne dass aus deinem Glauben gleich eine Religion wird, das mag schon sein. Ja. Aber umgekehrt, jede Religion basiert auf einem festen Glaubenskanon. So rum. Aber das Erste ist das Wichtige. Du hast ja recht, wenn du sagst, aber das ist erstmal nur die Feststellung eines Tatbestandes, dass so Menschen so viel diese Frage stellen. Da stirbt ein lieber Mensch oder man selbst erfährt, dass man eine schwere Krankheit hat, an der man demnächst stirbt. Warum ich? Oder warum diese geliebte Person? So, diese Frage stellt man. Das gibt es. Jetzt sagst du aber, die stellt man, weil der Mensch so ist. Du machst es zu einer aus der Menschennatur abgeleiteten Notwendigkeit. Und das ist falsch. Das stimmt nicht. Der Beweis dafür, dass das nicht stimmt, ist, dass ich einfach die Frage kritisiere. Wenn es aus der Menschennatur resultiert, dann könnte ich nicht sagen, nur die Frage ist falsch. Dann müsste ich sie mir ja selber stellen. Das Falsche an der Frage, warum ist diese Person gestorben? Warum hat es den erwischt, den mir Liebsten? So. Ihr müsst mal überlegen, den Tonfall dieser Frage. Es gab noch ein Argument, was ich vorhin noch nicht genannt habe. Das ist nicht die Frage, an welcher Krankheit ist der gestorben? Sondern, warum dieser Mensch und nicht irgendein anderer? Das ist der Inhalt der Frage. Warum hat es mich getroffen und nicht die anderen? Ich habe es doch gar nicht verdient, weil ich den so geliebt habe. Hätte es doch lieber einen anderen treffen sollen. Merkst du, ne? Das ist heikel. Das ist schon die Art und Weise, wie ihn das Rationelle an dem Warum. Ich erkundige mich, was der Grund seiner Erkrankung ist. Vielleicht auch mit dem Hinweis, gibt es noch Möglichkeiten daran, was zu ändern. Wenn der Mensch tot ist, kann man sowieso nichts mehr daran ändern. Dann ist die Frage, warum ist der gestorben, nichts anderes als eine nachträgliche medizinische Erkundigung. Ob man daraus Konsequenzen ziehen kann für was anderes, ist eine andere Frage. Ein Beispiel, weil ich das nun gerade zufällig erlebt habe. Mensch, da ist in meiner Nachbarschaft, wo ich früher auf dem Lande wohnte, ist ein Bauer gestorben, der hat in einem Haus gelebt, das von Grund auf verschimmelt war. Das hat man aber erst nach seinem Tod rausgefunden. So, da heißt die ganz rationelle Erklärung, der ist an Schimmelpilzvergiftung gestorben, alle anderen sofort raus aus dem Haus. Das ist was Rationelles. Aber nicht, warum ist der gestorben und nicht ein anderer?
Man muss es ja immer rationell sagen. Warum muss ich unbedingt eine rationelle Frage stellen?
Weil man dann in der Ohnmacht bleiben kann. Aber wenn man das so fragt, wie du jetzt sagst, wenn man es nicht rationell beantwortet, dann will man auch in dieser Ohnmacht, in dem ich kann daran nichts ändern, daran will man festhalten.
Wenn man gestorben ist, dann ist man sowieso in der Ohnmacht. Dann kann man ja nichts ändern.
Ja eben, deshalb ja.
Außerdem gibt es glaube ich auch das Wenn man wahrscheinlich ist, irgendwie, keine Ahnung, mit 25%, dass irgendjemand den nicht 99% des Jahres, den ich kenne, wenn man Krebs kriegt. Ja, das heißt, dass das so lebenspraktisch ist, aber dass die Gesellschaft den Alltag beeinflussen würde oder so. Also die meisten Leute solche Sachen sehr selektiv wahrzunehmen. Positiv.
Ich will anders auf dich eingehen. Ich habe gar nicht behauptet, dass der Mensch von morgens bis abends immer rational sich verhalten muss. Es gibt gesellschaftliche Lebensbereiche, in denen man auch mal spinnen kann. So, beispielsweise im Bereich von Spiel und Spaß mit Übergängen in Kunst oder sonst was. Ja, da kann man auch mal Fantasie walten lassen. Mein Hinweis war ja gar nicht, man muss immer überall rational sein, sondern ich habe gesagt, die Sorte Irrationalität, die Religion darstellt, ist die Verleugnung der Notwendigkeit der Verstandestätigkeit in Bereichen, wo es aber drauf ankommt. Die Religion sagt ja nicht, ach, unser Feld ist Spiel und Spaß. So, wenn die Kleinen sich wieder was Neues ausdenken oder irgendein Künstler irgendwelche neuen Klecksereien erfindet, das ist ja gar nicht das Feld der Religion. Das Feld der Religion ist ja, sich einen Reim zu machen auf das, was in dieser Gesellschaft tatsächlich an Beschädigungen des Interesses mit den Leuten passiert. Und da zu sagen, Verstand ausschalten, heißt, die Beschädigungen dieser Gesellschaft, die für die Leute parat hält, zu akzeptieren. In Demut zu akzeptieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das willst. Jetzt werde ich moralisch. Ja.
Eben wurde die Frage gestellt, inwieweit sowas wie Karfreitag mit dem Staat einhergeht. Und da wollte ich noch, mir wäre sofort eingefallen, dass zum Beispiel ja manchmal auch Religion den Staat und den Kapitalismus ja noch unterstützt. Wie zum Beispiel Feste wie Weihnachten, Ostern, da wird ja immer fleißig gekauft für das Fest halt. Ob das halt auch daran liegt halt, dass das halt, dass der Staat halt Religion mitduldet. Weil er trägt ja den Kapitalismus dadurch mit. Oder
ja, klar. Na klar. Das Fest der Liebe hat zwei Seiten. Caritas und Kommerz. Das ist der Witz des Festes der Liebe. Kommerz, darüber hast du geredet. Da muss ich mal überlegen, was das eigentlich heißt. Jahr für Jahr erlebe ich im Fernsehen, dass wieder in irgendwelchen Kirchen die Aktion Brot für die Welt eröffnet wird. Und den Kirchen fällt nicht ein, verdammt nochmal, das machen wir jetzt seit 35 Jahren und es ändert sich irgendwie nichts. Wir müssen das schon wieder machen, Brot für die Welt. Die haben offensichtlich nicht genug Brot für die Welt.
Ein paar Tage später Brot statt
Böller. Ja, Brot statt Böller. Ne? Merkt ihr die Absurdität? Das ist Caritas. Das ist die Reservierung einer Haltung für Weihnachten, die heißt, wir sind doch so reich, gebt den Armen mal was ab. Aber das hat gar nicht den Sinn, tatsächlich Armut zu bekämpfen. Sonst müssten die verrückt werden, die Glaubensheinis da. Sondern das hat den Sinn, dem Menschen, ja, das geht in deine Richtung, den Menschen darauf zu verpflichten, auf das Urteil, uns geht's doch hier ziemlich gut, gebt was ab. Gebt was ab.
Brauchen wir nur das?
Ja, ein bisschen. So ist diese Agitation zu Weihnachten tatsächlich nützlich, ausgesprochen nützlich.
Bei dem bisschen kommt ja noch mal gleich der Umkehrschluss. Ne? Ich gebe nur so ein bisschen ab und das hilft ihnen so viel. Da sehe ich mal, wie viel ich habe. Gut, dass ich hier bin und nicht da.
Ja, natürlich.
Wenn ich meinen letzten Scheiß habe, ich brauche das ja nicht mal. Wie freuen Sie sich darüber? Mensch, mir geht's doch gut. Gut, dass ich in Deutschland bin.
Ja.
Nicht in Ghana oder so.
Ja.
Das muss sich ja irgendwie beruhigen, ne?
Ja, Lob des Verhältnisses, ne?
Ja, ja.
Dass so die Religion wie so Passepartout und jede politische Ansicht irgendwie gelegt werden kann. Weil wenn man an sowas denkt wie Todesstrafe oder so, dann kann man christlich, also die USA sind doch total christlich und dann wird dann immer Todesstrafe gefordert. Oder es werden irgendwelche Bomben, die dazu da sind, Leute umzubringen, gesegnet und so. Aber dann auf der anderen Seite, sie würden halt ganz böse, man darf das nicht. Also es lässt sich ja irgendwie dauernd irgendwie christlich argumentieren, egal was man sagen will.
Richtig.
Also,
ja.
Na, also wenn du jetzt sagst, irgendwie die Religion sagt das und der Staat muss sich damit jetzt irgendwie arrangieren und so, also ich weiß noch nicht mal, ob es wirklich so schwierig ist. Also ich glaube, so kompliziert braucht man das gar nicht zu sehen.
Naja, also ist mir recht, wenn du es auf ein paar einfache Gedanken runterbringen willst, da habe ich ja gar nichts gegen. Aber machen wir ruhig mal Todesstrafe. Ne? Es gibt ein christliches Pro und ein christliches Kontra zur Todesstrafe. Es gibt erbitterte christliche Gegner der Todesstrafe. So, jetzt will ich mal die Argumente noch nicht sagen. Die können wir gleich machen. Die erbitterten Gegner der Todesstrafe. Deren Kritik an der Todesstrafe ist, wie ich eigentlich vorhin schon gesagt habe, es ist nicht Aufgabe der irdischen Macht, dem Allermächtigsten in seiner Kompetenz allein über Leben und Tod zu befinden, ins Handwerk zu pfuschen. Das ist deren Kritik. Das ist keine Kritik an dem Gesetzbuch, das in dem drin steht, jemand, der irgendeinen anderen umgebracht hat, der muss lebenslang eingesperrt werden. Egal aus welchen Gründen er das gemacht hat. Ob es jetzt ein Guerillero war oder ob es ein Raubmord war, interessiert den Staat ja nicht. Also diese Sorte religiöser Kritik nimmt nur Maß an dem Anspruch, das ist doch die Kompetenz des Allmächtigen und nicht die Sache der irdischen Machthaber. Die Argumentation pro Todesstrafe ist dieselbe wie die Argumentation, mit der Kirchen die Kanonen segnen. Warum gibt es Feldgeistliche? Warum gibt es Priester, die mit dem Weihrauchdings da über die Waffen gehen? Was ist Ihr Standpunkt? Ja, wolltest du dazu was sagen?
Ja, ich weiß es nicht ganz genau, weil ich mich ehrlich gesagt dafür nicht interessiere. Ich finde Krieg.
Da hast du recht.
Egal, wie die argumentieren, so, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt ein Krieg für die gute Sache ist, zum Beispiel.
Ja, natürlich. So, na klar, aber warum ist es der Krieg für die gute Sache? Jetzt werden, was weiß ich, französische oder amerikanische Waffen gesegnet. So. Warum ist denn das die gute Sache?
Weil die gegen die bösen Menschen kämpfen, in der Perspektive halt.
Und was ist der Gehalt des Bösen in dem Fall?
Das ist nicht Gottes Sache.
Ja, natürlich, die sind gottlos.
Ja, also ich weiß nicht, im Zweiten Weltkrieg hätten, glaube ich, die Deutschen nicht gesagt, dass die Franzosen...
Gut, okay, wie sah es, also jetzt in dem Fall habe ich tatsächlich gedacht an Taliban und Ähnliches. Ja. Ne? So, wie sah es im Zweiten Weltkrieg aus? Da haben die französischen Pfaffen die französischen Kanonen gesegnet und da haben die deutschen Pfaffen die deutschen Waffen gesegnet. Und dann sind sie gegeneinander aufgestanden. Und dann haben doch wieder, hat nicht der Segen entschieden, sondern die Mehrheit der Waffen. Was ist denn da los? Was ist da der Einsatz für das Gute? Diese Kanonen stehen das Gute. Was ist denn da identisch mit dem Guten? Ein Gedanke, den ich in meinem Vortrag nicht erwähnt habe, den können wir aber noch nachtragen. Bitte? Mach doch einen Vorschlag.
Das ist so eine Sache, die ich generell immer ganz schwierig finde, wenn man mit bzw. gegen Christen argumentiert ist, sich jeweils, wie es dann gerade passt, halt aussuchen, ob sie jetzt das Alte Testament halt akzeptiert oder nicht. Weil ich meine, man kann ja jetzt wieder sagen, hier Zahn um Zahn, keine Ahnung, und du hast nicht geschlagen, dann darf ich auch schlagen, oder man sieht halt die rechte Form davon oder was auch immer, moralische Neuauflage, Neues Testament, dann ist es halt alles nicht erlaubt. Also letztendlich kann man halt alles damit begründen, so. Ich meine, das ist ja auch irgendwie vielleicht.
Denk doch mal an den Spruch, den ich vorhin zitiert habe. Gebt Gott, was Gottes ist, und gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Was heißt das eigentlich? Welche Stellung zum Kaiser steckt da eigentlich drin? Sind die der Auffassung, ist egal, wer der Kaiser ist, ob es ein französischer Herrscher ist oder ein deutscher Herrscher oder ein polnischer Herrscher oder ein australischer oder ein ghanaischer? Woran ist denn da immer gedacht? Sonst könnten ja dieselben Pfaffen auch rübergehen, sagen, jetzt haben wir erst die deutschen Kanonen gesegnet, jetzt gehen wir eben mal kurz über die Grenze und segnen die französischen. Wäre ja auch irgendwie blöd, ne?
So meinst du sozusagen, dass das Weltliche, ich muss jetzt den nächsten Graben einnehmen, das ist nicht irrelevant für die Leute, sondern es ist nur um das Seelenheil geht?
Wenn es nur um das Seelenheil ginge, dann dürfen sie keinen Unterschied in der Nationalität der Waffen machen. Und den machen sie aber gerade. Also wird es damit was zu tun haben. Die Auflösung ist ganz einfach. Du wolltest es. Ja,
der rechtmäßige Kaiser, das ist der gerechte Kaiser, der doch hingehört.
Es
Und der andere Verstößer denn dagegen?
Sicherlich nicht irgendwie den ganzen staatlichen Prozess mit drin hängen, ist mir schon klar.
Ja, das ist halt auch so. Also ja, ist kein großer Gedanke, aber das hat schon verheerende Auswirkungen. Wir sind der Gedanke zu sagen, es gibt halt einen rechten Kaiser, der, also nicht rechts, sondern politisch rechts, sondern wird vom Großgeschriebenen, dem gehört das halt, dem anderen nicht. Und dann
Diese Politik, die Politik dieser Nation, steht für jene Sorte von Werten, für die auch die Religion sehr viel übrig hat. Welche Werte das sind? Im Krieg, im Antiterrorkrieg, heißen diese Werte Demokratie und Freiheit. Was immer man davon jetzt auch halten, ich habe neulich ja einiges darüber erzählt. Als die Pfaffen die faschistischen Kanonen gesegnet haben, da hießen die, wie hießen da die Werte, für die sie die faschistischen Kanonen gesegnet haben, die Pfaffen, wie hießen sie da? Das ist erstmal noch nicht die Werte. Vorschlag.
Vaterland, das
du. Ja, Vaterland. Vaterland, von mir aus auch Rasse, aber katholische Kirche, aber auch die evangelische Kirche hat ja den Übergang hin zur völkischen Sortierung der Leute mitgemacht und gesagt, das richtige Staatsvolk ist das Staatsvolk der Arier. Die ganzen Widerständler aus den Reihen der Kirche haben weniger den Rassismus des Antisemitismus und den umgekehrten Rassismus des Ariertums kritisiert, sondern immer nur die Übertreibungen. Die Übertreibungen. KZ, das ist zu viel. Euthanasie, das ist zu viel. Aber dass die Deutschen schon das arische Volk sind, dessen Recht auf der Welt, was zu gelten hat, dem haben sie durchaus zugestimmt. Deswegen ist der Hinweis, der von dir kam, Vaterland und Rasse, die Zuspitzung in der Tat des Wertekonzepts, dem damals auch die Pfaffen ihren Segen erteilt haben.
Ja, aber das ist doch das, was ich gesagt habe, oder nicht? Das ist irgendwie, also das gibt so Grundgerüst, halt sowas wie, du sollst das machen, was Gottes Wille ist, und dann gibt es immer eine Autorität, die sich dann meinetwegen von Land zu Land unterscheidet, die dann auslegt, was hier Gottes Wille ist. Und dann machen die Leute halt das, was so gesagt wird von der ausgewählten religiösen Autorität, was dann halt Gottes Wille ist.
Nein, aber so. Das ist mir zu einfach. So ist es nicht. Die Auflösung, die ich vorhin angeboten habe, hieß, Religion ist einerseits Spinnkram, andererseits ist es eine, gerade in Gestalt der Kirche, eine Einrichtung, die um den Geistesinhalt der Menschen kämpft. Die will den Willen auf Gott verpflichten. Und die irdischen Herren wollen den Willen auf den Staat verpflichten. Da gibt es immer Kollisionen, ganz prinzipieller Natur. Und mal ist die Sache so ausgegangen, die Kollision, mal ist sie so ausgegangen. Und ich bin hier gewesen, habe gesagt, diese Kollisionen sind mit der Trennung von Staat und Kirche nicht überwunden. Einerseits haben die Kirchen, die christlichen Kirchen, die semitische Religion, zum Teil auch die Hinduisten hier gesagt, wir unterwerfen uns. Das ist die Art und Weise, wie wir hier eine Agitationsberechtigung noch haben. Und andere haben gesagt, na, das geht uns zu weit. Das machen wir nicht mit. Und immer ist es der Staat, der die letztliche Entscheidungshoheit. Deswegen habe ich vorhin gesagt, die Konkurrenz in der Sache ist politisch hierzulande entschieden. Und wenn also das ist der Witz. Es ist nicht so harmlos, wie du sagst. Und was daraus jeweils wird, das ist immer noch eine offene Geschichte. Hierzulande ist es erstmal so, dass es entschieden ist. Wer hat die Hoheit über die Köpfe der Menschen? Das ist die Frage. Und das sind alle gemeint. Im Augenblick hier hat hierzulande der Staat leider die Hoheit.
Also, abgesehen von dem Konflikt, den du siehst, gibt es auch viele Aspekte, die ich mir vorstellen könnte, die es am religiös sein oder gerade halt beim Christentum unglaublich hilfreich sind, um zum Beispiel einen kapitalistischen Staat in seiner Ordnung sozusagen zu bewahren. Ich meine, das Leute
ja, letztendlich. Natürlich, vorher mal eine Quintessenz.
Ja,
natürlich. Deswegen ist er, werden sie auch geduldet und funktionalisiert. Ja, klar.
Ja, aber nicht nur das Opportune, also dass du halt Leute degradieren kannst im System, aber auch auf die andere Seite, also das ist ja auch das Gefährliche, was du angesprochen hast, dass die Religion auch immer diese Tendenz hat, sich zu verselbstständigen, halt in Form dieses Gottesstaates, was ja auch immer wieder eben gezügelt werden muss. Also das ist halt immer eine schwierige Sache mit der Religion, die ich jetzt mal so mache.
Ja, bloß habe ich gesagt, hier ist sie entschieden. Im Iran läuft es ein bisschen anders. Und in ein paar anderen Ländern.
Also würden Religionen nicht gerade sich so viral, sag ich mal, verbreiten können, dann würde es keine Religion, die das nicht schon so lange geben. Es ist ja so, dass eine bestimmte Prozesse sozusagen da eingebaut sind, die halt dazu führen, dass immer neue Leute konvertiert werden, wenn man sich sozusagen seine Masse irgendwie hält und so. Da sind ja schon in einer gewissen Art und Weise konstruiert wird zu viel. Also sie sind irgendwie so entstanden, ja, dass sie sich als Systeme halt immer weiter über die Zeit halt verbreiten lassen.
Ich meine, das ist aber ganz schlecht.
Ja.
Also wie ein Virus ist ja total falsch, weil es ja nichts Biologisches ist. Das ist ja schon, warum soll ich das denn Vortrag geben? Da laufen die Pfaffen rum und erklären die Welt. Meistens dann nur ein Gewaltapparat hinterher. Das ist aber jetzt auch so gut verbreitet. Ne, weil immer noch vielleicht Leute mit Gewehren dabei waren, als wir Südamerika mit Gurken oder halt Osteuropa erobert haben. Da waren die halt, da hatten sie noch Schwerter dabei. Und dann gesagt, glaubt mal an den Gott. Und danach hat der Pfaffe immer schön sonntags erzählt, wie sie sich denn zu stellen haben. Und das haben die Leute übernimmt. Also, ich weiß nicht, ob das so gemeint ist, aber
ich meine das tatsächlich genau so, weil ich thematisch keinen Unterschied sehe.
Da kam halt ein Subjekt, ein Mensch auf die Züge. Ich
ist
was
egal, ist mir total egal, ob das ein Mensch oder was auch immer war.
Das ist nicht egal, weil was ist mal hier das Subjekt? Also das System, was ist denn das System? Es müssen doch schon Menschen gewesen sein, die den anderen Menschen erzählt haben, hier, glaub mal an den Typen da, der am Kreuzer hängt.
Wenn ich mir Religion anschaue, oder wenn ich mir zum Beispiel das Christentum anschaue und versuchen will herauszufinden, welche Vorgänge, welche Prinzipien irgendwie zum Beispiel dazu führen, dass das Christentum, dass es das zum Beispiel so lange gibt, dass es so erfolgreich zum Beispiel gewesen ist. Man kann verschiedene Vorgänge darin erkennen oder bestimmte Sachen, bestimmte Eigenschaften in dem Christentum erkennen, die dazu geführt haben.
Sag mal eine.
Also zum Beispiel sowas wie Erlösung. Dass egal wie scheiße es mir jetzt auf der Welt geht, ja, ich auf jeden Fall nachher, wenn ich nur an Jesus glaube, alles hier ertragen kann, ganz toll, und dann nachher wird alles super.
Wie findest du das System oder Prozess, wenn du immer auf die soziologischen Termine hinaus willst und immer sagen willst, das ist ein Systemcharakter?
Ja, kein Soziologe.
Nein, das ist ja, du sagst immer nur, das ist ein System, was sich dann entwickelt. Was ist denn da, jetzt hast du ein Merkmal des Christentums erwähnt, da gibt es einen Erlösungsgedanken. Ist so ein ziemlich allgemeines Merkmal von fast jeder Religion. Also, was ist denn daran systematisch? Das ist doch nur ein einzelnes Merkmal der Religion, die mich über die Religion erkennen hat.
Wie würdest du diese, vielleicht, ich habe so einen Begriffsfall, wenn du diese ganzen Merkmale, die zum Beispiel das Christentum auch ausmacht, zusammenfassen würdest?
Wenn du Wertekanon, und wenn du halt sagst, hier gibt dem Keil, was ist Keil, das ist eine Korintherfassung davon, halt, das sind halt Wertekanon, du kannst jetzt auflisten, der Nächstenliebe und sollst nicht stehlen und so.
Um zum Viralen zu kommen, ich möchte jetzt nicht zu lange darauf hochhalten.
Aber ich glaube, ihr seid jetzt von seinem entscheidenden Punkt weg. Du hast deinen Punkt noch nicht festgehalten, von dem sozusagen naturwüchsig Viralen sich durchsetzen. Bleibt dir jetzt davon noch was?
Ich meine einfach, wenn man sich zum Beispiel das Christentum anschaut, da hat man sowas wie, dass es irgendwie dazu führt, dass die Leute andere Leute konvertieren wollen. Ausbreitung, ja. Also man will andere Leute umkippen. Oder dass man zum Beispiel so einen Mechanismus, würde ich das
halt. Bleib doch mal bei dem Punkt jetzt. Du hast die Missionarstätigkeit dran. Jetzt habe ich versucht, vorhin eine Erklärung der Missionarstätigkeit zu leisten. Ja? So. Die heißt in Kurzfassung, die haben sie nicht mehr alle, die haben nicht mehr alle das im Schrank. Eine Erfindung Ja, eine geistige Erfindung wird für sie nicht nur zur Gewissheit, sondern sie hat auch zur Gewissheit, aller anderen zu werden. Sie soll für alle anderen auch gelten. Ich denke mir irgendwas aus, unterwerfe mich meinem eigenen blöden Gedanken und sage, aber der hat für alle anderen auch zu gelten. Und schon bin ich auf der Welt und sage, alle anderen müssen das glauben. Und wenn sie nicht dran glauben, müssen sie dran glauben. So, das ist die Missionarstätigkeit. Ja, und was hast du jetzt? Was ist denn jetzt?
Es geht doch nur darum, dass jetzt irgendwie die Krankheit als Vergleich, als Metapher für Religion genommen wird. Und das ist ja irgendwie auch einleuchtend, außer dass irgendwie, wenn alle krank sind, sind wir ja alle.
Nein, ich habe nicht gesagt, dass es eine Krankheit ist. Es ist kein Defekt, weder des Verstandes noch der Physiologie, sondern es ist ein falscher Umgang des Verstandes mit der Welt, in der er lebt. Das ist es. Ein falsches Denken, das sich in dieser Weise entwickelt. Denkt doch mal dran an meinen Schlussteil, wo ich nochmal extra die Frage stelle, wie wird man denn das? Da habe ich gesagt, der Ausgangspunkt war, die Leute stellen sich zu dem, was ihnen in dieser Gesellschaft passiert, was sie an Schlägen zu verdauen haben. Erster Schritt war, das sind Schicksalsschläge. Bin ich schon mit meinem Verstand wieder fast weg bei Schicksal? Bin ich gar nicht mehr bei dieser Welt? Dann der Übergang, wieso muss mir das passieren? Oder uns? Sinnfrage. Und dann der letzte Übergang, wie kann ich denn in dieser Welt, wie kann ich denn doch noch irgendwie eine Erfüllung kriegen, wenn ich keine Erfüllung kriege? Ja, dann geht es nicht in dieser Welt.
Ich finde, der Fehler ist doch, wenn du das...
Ich finde es immer, das vielleicht auch so persönlich das klingt, ja, falsch, wenn etwas falsch ist, zu sagen, finde ich immer so...
Ja, das ist mir schon klar. Du bist gut trainiert. In allen Ideologien, die hierzulande über das Denken verbreitet sind. Du hast mir selber gerade, ich mache den Scherz doch. Du hast gesagt, dass du hast ein komisches Gefühl mit, wenn ich von falsch rede. Ist das ein Argument bei dir oder was ist das?
Das ist eine persönliche Bitte.
Von der persönlichen Befindlichkeit, über die rede ich nicht. Wir reden da jetzt über Argumente.
Ich finde es grob einfach.
Gut, jetzt hast du ein Argument gebracht.
Und ich würde...
Jetzt hast du ein Argument gebracht. Das ist zu einfach. Wenn du sagst, dieses Argument ist zu einfach, dann hast du an dem Argument was auszusetzen. Ja? Jetzt sag mal, was du an dem Argument auszusetzen hast.
Wenn man sagt, dass etwas falsch ist, geht es dann auch davon aus, dass irgendetwas anderes richtig sein muss.
So das heißt, ist es.
Genau. Das heißt, man sagt, es geht darum, dann um einen Wahrheitsbegriff?
Nein, geht's nicht.
Okay, dann geht es um
einen Wahrheitsbegriff.
Was?
Es geht doch nicht um Wahrheitsbegriff. Machen wir keine Erkenntnistheorie hier.
Ich kann nicht machen, ob etwas wahr oder falsch ist.
Ja, was stimmt oder nicht stimmt. Ja,
logisch?
Gut. Ja.
Also Logik? Reden wir vom logischen wahr oder falsch oder vom nächsten wahr oder falsch reden wir? Moralisch, ethisch, sind schwierig. Darum geht es mir. Also wenn es um die Logik geht, ja, und dann könnten wir über Logik reden, ob das Sinn macht, überhaupt ein System anzuwenden, mathematisch wahr oder falsch.
Und das war ein schöner Satz, sagt, es ist falsch, von falsch zu reden. Ist dir klar, dass das ein Widerspruch ist?
Okay, ich sage es anders, es ist eine Vereinfachung, ich finde es unpraktisch.
Also, ich finde so Sätze, wie ich finde es falsch, über falsch zu, also falsch zu sagen, viel unpraktischer.
Also ich bin dafür, da machen wir jetzt mal einen Schlussstrich drunter. Sonst, ich bin gern bereit, mal irgendwann hier eine Debatte zu führen über Wahrheit. Das können wir durchaus mal machen, aber das geht mir jetzt zu weit. Vor allen Dingen, weil die ganze Debatte, der ganze Streit, den wir geführt haben, immer um nichts anderes ging, als treffen deine Argumente zu oder nicht zu. Und dann sagst du, sowas gäbe es gar nicht, was wir hier geführt haben. Haben wir doch gerade geführt.
Ich habe noch eine andere Frage, und zwar haben wir jetzt die ganze Zeit schön darüber geredet, welche Funktionen religiöse Ideologien haben, um sich die Welt, wie dieses Individuum vorfindet, sich schmackhaft zu machen. Weil die Welt, die
aushaltbar, nicht schmackhaft, aushaltbar.
Weil sie kein Gutes, darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Das heißt, wir haben jetzt in der ganzen Religionsdebatte immer den Rückbezug auf Religion im Kapitalismus bzw. Religion und kapitalistische Gesellschaft gehabt. Und meine Frage wäre jetzt ziemlich einfach, ob man dieses Konzept, also Religion als Erträglichmachung von irgendwas, auch auf vorkapitalistische Gesellschaften insbesondere so weit zurückbeziehen könnte, dass wir über Naturreligion, Animismus etc. reden. Also so nach dem Motto, der Steinzeitmensch, der seine Keule schleifend durch die Prärie trottet, einen Blitz sieht und davor erschreckt und dann sich denken muss, oh, Götter, weil sonst komme ich darauf nicht klar, oder? Also wie würdest du da gut dazu stehen, was würdest du sagen, wie weit ist dieses Konzept, das du präsentiert hast, ausdehnbar und wo stößt man an Grenzen der Erklärbarkeit? Eine kleine Antwort reicht.
Vielleicht sobald es eine wissenschaftliche Alternative gibt?
Letztlich, ich meine, es ist ja klar einfach, dass es Religion länger gibt als kapitalistisch funktionierende Gesellschaften. Also muss das vorher schon eine Funktion gehabt haben. Ich wäre auch zufrieden mit Diktion vorher, interessiert mich nicht, darüber rede ich nicht drüber.
Ja. Nee.
Wäre eine plausible Antwort, aber.
Nein, das ist keine plausible, das wäre eine Ausrede.
Nein.
Funktion, wenn du das so sagst, oder hat das schon sowas so, als wenn das so bestimmt mit einer bestimmten Absicht eingerichtet wäre, die auf was Bestimmtes abzielt, dafür ist das funktional eingerichtet.
Ja, das glaube ich schon, das also meine ich, das ist schon der Witz.
Eher so interpretiert, dass das eben falsches Bewusstsein über die Verhältnisse sind und jetzt gerade aktuell sind das eben ganz bestimmte kapitalistische Verhältnisse. Aber ich finde, das schließt überhaupt nicht die Analyse aus, dass es auch ein falsches Bewusstsein gibt.
Nee.
Andere Verhältnisse.
Wenn du so widersprichst,
ich würde das anders. Ich würde es anders sagen. Ich würde deinen Steinzeitmenschen würde ich mal ganz heftig in Schutz nehmen vor dem Gläubigen heute. Der Steinzeitmensch, dem der Blitz den Baum kaputt gemacht hat, von dem er sich gerade irgendwas pflücken wollte, der hat keine Ahnung von dem, was Blitz ist. Der hält dieses unerklärte Naturphänomen für die Strafe Gottes, wenn es ihn schädigt. Und er findet sich ein Gott des Blitzes. Heute ist es alles erklärt. Und die Idioten, die Menschen sind so idiotisch und leisten sich daneben immer noch diese Sorte von Ideologie. Obwohl es Naturwissenschaft gibt, die ihm den Blitz erklären kann, den Donner, Ebbe und Flut, Gravitation, Atom und so weiter und so fort. Das ist doch die Verrücktheit.
Es gibt auch immer noch Dinge, die nicht erklärt sind. Wie könnte man auch mit dem Blitz erklären?
Nein, da haben wir vorhin drüber. Nein, das kann man nicht. Auf der Grundlage entwickelter Naturwissenschaft ist der Witz von Nichtwissen immer der Ausgangspunkt für Suche nach weiterer Erklärung. Die Menschen, die in der Zeit gelebt haben, wo es keine Wissenschaft gibt, die waren fertig damit zu sagen, das ist der Gott des Blitzes. Den muss ich mir gewogen machen. Punkt um.
Religion ist ja, die Verhältnisse kann man ja nicht ändern. Also das heißt, Flucht in Religion, weil die Verhältnisse nicht ändern kann, also flüchte ich mich in irgendeine Droge, zum Beispiel Religion. Das ist eine Flucht. Zum Beispiel die Verhältnisse werden die Erkenntnis über Kapitalismus als solche hilft ja nicht, die Kapitalismus zu überwinden. Also züchte ich mich in Religion. Wie eine Betäubung zum Beispiel.
Ja, das ist der berühmte Spruch vom Religion als Opium des Volkes. Da ist was dran. Aber der Ausgangspunkt ist nicht der, den du gesagt hast. Es ist nicht so, dass Menschen sagen, eigentlich will ich was ändern an diesem Laden. Und jetzt stelle ich fest, ich kann es nicht ändern, also werde ich religiös. Das ist nicht der Witz. Sondern der Übergang ist, woran liegt denn das, was mit mir hier passiert?
Da kommt sofort Gott.
Mit den Zwischenschritten, die ich vorhin genannt habe. Mit all den Zwischenschritten. Es kann doch nicht sein, dass wo mir hier in dieser Gesellschaft das Recht auf Erfolg zugestanden und mein ganzes Leben lang nichts ist. Das ist der Übergang zur Sinnfrage. Und die Sinnfrage ist das Einfallstor für alle Religionen, wie ich vorhin erklärt habe. Ich wollte bei ihm bloß sagen, es ist nicht der Ausgangspunkt von gescheiterten Gesellschaftsveränderern. Überhaupt nicht. Ich will nicht abbrechen, aber jetzt sind doch schon sehr viele weg. Die Luft ist raus und hier wird es auch immer kühler. Je weniger Menschen drin sind, desto kühler wird es hier im Raum. Ich wollte noch sagen, meine E-Mail-Adresse heißt hüsken@online.de. Nicht t-, sondern nur online.de. Über meine E-Mail-Adresse kann man weiter korrespondieren mit mir über Fragen, die jetzt noch offen sind. Gleichfalls will ich verweisen auf meine Homepage www.fhüsken.de. Da gibt es mehrere Seiten, die enthalten noch Texte. Weniger, doch über Region gibt es auch einen Text da drin. Aber über interessante andere Sachen, die man sich runterladen kann und sich Gedanken machen und vertrauen kann. Danke nochmal.